Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf alle ganz herzlich zur heutigen Stadtverordnetenversammlung hier im Rathaus Wildau begrüßen und selbige Sitzung hiermit auch eröffnen. Ich darf ganz besonders begrüßen aus dem Landkreis Herrn Klein. Warum Herr Klein da ist, werden wir dann sicherlich gleich noch erläutern im Zuge der Feststellung der Tagesordnung. Also, eröffnet ist die Sitzung. Ich darf die Ordnungsmäßigkeit der Ladung feststellen, es sei denn, jemand der anwesenden SVV-Mitglieder hätte da andere Ansichten diesbezüglich. Der Herr Bürgermeister.
Ich bitte um das Vorziehen des Tagesordnungspunktes Grundsatzbeschluss weiterführende Gesamtschule, da Herr Klein ja heute da ist und nicht ganz lange warten muss, so dass wir das gleich als erstes haben behandeln können. So kann Herr Klein und Frau Liebe können dann sozusagen entspannt wieder abreisen, wenn sie das möchten. Sie können natürlich auch noch die ganze Zeit hierbleiben.
Genau, vielen Dank. Würden wir dann tatsächlich beim Feststellen der Tagesordnung, würden wir das dann machen? Gibt ja noch ein paar andere Änderungen, aber danke schon mal für den Hinweis. Genau, also Ordnungsmäßigkeit der Ladung ist damit festgestellt. Ich habe da jetzt keine anderen Wortmeldungen vernommen. Und ich darf feststellen, dass Herr von Essen auf jeden Fall in der Nähe ist und dann sicherlich gleich dazustoßen wird. Herr K. Winkel noch fehlt. Und Herr Thiele entschuldigt ist. Und ansonsten Herr Seliger uns zugeschaltet ist. Aus dem Zug nach irgendwo. Herzlich willkommen. Wir sind also beschlussfähig. Das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen und darf den Tagesordnungspunkt Ö2 aufrufen. Da geht es um die Entscheidung über die Einwendungen zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 13.06.25. Die ist Ihnen eingestellt worden ins Ratsinformationssystem. Gibt es Redebedarf zu dieser Niederschrift? Das ist... Nein, dritter, habe ich 13 in der Folie. Ich wollte sagen 3.06.25. Entschuldigung. Genau. Da gibt es keinen Redebedarf. Insofern können wir das dann als bestätigt verbuchen. Wir sind beim Tagesordnungspunkt Ö3 und stellen jetzt die Tagesordnung fest. Der Herr Bürgermeister.
Also ich will es nicht wiederholen. Ich war vorhin ein bisschen schnell gewesen. Es ist mir selber auch aufgefallen. Also jetzt bitte, dass der Tagesordnungspunkt, wie beschrieben, als erster zu den Beschlussvorlagen vorgezogen wird. Zusätzlich hätte ich noch die Bitte, ich erwarte, dass der Vizekanzler Professor Stollhoff in Vertretung für die Präsidentin Frau Tippe kommt, für den Bericht der Hochschule, der hier versehentlich nicht drauf gelandet ist, Bericht aus der TH Wildau. Möglicherweise wird Herr Stollhoff auch erst nach der Einwohnerfragestunde eintreffen, so dass es hoffentlich möglich ist, dass Herr Professor Stollhoff dann berichten darf.
Vielen Dank. Herr Gröning hatte sich gemeldet. Nicht? Nee. Okay, dann geht's los jetzt. Frau Krebs.
Die Tagesordnung sieht keinen nicht öffentlichen Teil vor. Ist das korrekt?
Also genau, das ist nicht so eingeladen worden. Die Frage ist, sagt die Kommunalverfassung, dass wir gerne auf mindestens einen nicht öffentlichen Teil aufrufen müssen? Dann wäre es entbehrlich heute? Oder gibt es etwas, was nicht öffentlich besprochen werden müsste?
Also sollten wir noch Kapazitäten haben, würde ich vielleicht einen Punkt noch ansprechen wollen.
Okay, also sollten wir bis
dahin sonstiges
kommen,
oder so,
ja. Ein nicht öffentlich Sonstiges, vermute ihr, habe ich jetzt raus, Sonstiges? Ja, weitere, Herr Kolb.
Guten Abend meinerseits. Auch ein Hinweis, eine Position wäre von der Tagesordnung zu streichen, nämlich die Beschlussvorlage S191 aus 2025, Punkt 715. Dort wurde der Beschlussvorlage zugrunde liegende Antrag seitens der Eigentümer zurückgezogen. Und damit ist die Beschlussvorlage hinfällig.
Vielen Dank. Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Ich versuche eine Zusammenfassung. Wir würden den Bericht der TH Herrn Professor Stollhoff auf die Tagesordnung nehmen und uns flexibel zeigen, was den Zeitpunkt des Berichtes angeht. Okay, dann den Tagesordnungspunkt 7.19 vorziehen auf die 7.1. Alle anderen rutschen dann natürlich entsprechend um eine Position nach hinten. Herr Klein würde dann auch Rederecht haben, glaube ich, ne? Können wir das gleich mit? Oder machen wir dann beim Tagesordnungspunkt. Wir wollen jetzt ja nichts überfordern hier an der Stelle. Wir haben dann die 7.15 von der Tagesordnung genommen und wir würden gerne in einem nicht öffentlichen Teil den Punkt Sonstiges noch behandeln. Wer dieser veränderten Tagesordnung heute so folgen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Hand- oder Kartenzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann können wir so verfahren. Genau. Dann sind wir schon beim Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Der Stadtverordnetenversammlungsvorsitzende möchte heute gern nicht berichten, weil der muss heute noch genug reden. Herr Bürgermeister, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, liebe Abgeordnete, verehrter Vorsitzende, liebe Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Gäste und Anwesende. Also nochmals herzlich begrüßt Herr Klein und Frau Liebe aus dem Landkreis heute zu dem besagten Thema. Wir freuen uns, dass wir beehrt werden und dass wir da auch von der Landkreisseite zu diesem Thema unterstützt werden. Zu den Themen Zusammenarbeit mit der TH Wildau. Wir haben mittlerweile handfeste Projekte, in denen wir miteinander umgehen. Es ist in den unterschiedlichen Ausschüssen bereits berichtet worden. Ich will es hier noch mal festhalten. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde über das Ladesäuleninfrastrukturkonzept berichtet. Hierzu wird es noch einen Abschlussbericht geben, den wir erhalten. Und dann wird der weitere Fortgang festgesetzt. Es ist herausgestellt worden, dass es ja Ladesäulen gibt, aber zu wenig, vor allen Dingen mit Blick in die Zukunft. Bis 2030 muss da noch ein bisschen was passieren. Und das wird dann das Thema sein, wie wir mit dieser Information von Seiten der Stadtverwaltung umzugehen gedenken. Im Bauausschuss wurde das Thema Will Digital vorgestellt. Das ist ein vom Bund gefördertes Projekt über 200.000 Euro, geht 2 Jahre lang. Hier werden Verkehrsströme hinsichtlich Dichte und Durchschnittsgeschwindigkeit über 2 Jahre gemessen und diese können dann für die spätere Verkehrsplanung in Wildau genutzt werden. Zum Wildorado, das ist bei den Kommunen angekommen, dass die Kosten sich für das Schwimmen erhöht haben. Daraufhin haben mich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister angesprochen. Wir sind uns als Verwaltung einig und auch als Betreiber des Wildorados über die entsprechende kommunale Gesellschaft, dass es hier keinen Verhandlungsspielraum gibt. Wir haben hohe Kosten, um den Betrieb des Wildorados sicherzustellen und da muss die kommunale Familie eben auch bei dem Empfang der Leistung, auch beim Empfang der entsprechenden Kosten eben auch einstehen. Thema Bauverwaltung. Wir haben einen Klima- und Energiemanager für 2 Jahre angestellt. Das ist auch eine geförderte Stelle. Es werden übergreifende Themen behandelt. Klimaerwärmung ist das Thema für unsere Zukunft, was wir sehr ernst nehmen. Besonders in den Themen der Bauverwaltung und in den Arbeitsgemeinschaften, Liegenschaften, Grün, hoffen wir also auch da auf die übergreifende Kompetenz des Kollegen. Am 6.9. fand der Besuch in unserer Partnergemeinde Rokitnica statt. Dieses wird unter anderem auch ein Anlass sein, dass wir zur Demokratiekonferenz am 28.11. des Landkreises dazu berichten werden. Da werden also Vertreter von der polnischen Seite dabei sein und wir werden dazu berichten, wie es dazu kam und wie es weitergeht. Es gibt am 18. Oktober ein Besuch unserer Freiwilligen Feuerwehr in Rokitnica. Da findet ein entsprechender Leistungswettbewerb statt. Und die Vereine haben sich, was jetzt Handball, Volleyball, Fußball anbetrifft, auch dazu schon in Verbindung gesetzt. Es wird da irgendwann Freundschaftsspiele geben. Da gibt es noch keine genauen Termine, aber die Absichten sind erklärt worden. Und sobald wir da mehr wissen, werden wir darüber auch öffentlich informieren. Im November werden wir eine Unterzeichnung anstreben. Der Entwurf, der wird jetzt gerade hin und her geschickt und hin und her übersetzt. Und dann werden wir im November zur Unterzeichnung kommen. Zum Dahme-Nordufer. Hier möchte ich nochmal auf die zwei Sonderausschüsse verweisen, einmal vom Stadtentwicklungsausschuss und dann einmal vom Bauausschuss. Da liegt die Anfrage eines Bürgers vor. Da würde ich zur Einwohnerfragestunde nochmal vertiefender darauf eingehen. Zu Abrissarbeiten in der Grundschule. Ab dem 1. Oktober geht es los. Das ist auch soweit veröffentlicht worden. Der Abriss läuft planmäßig. Sämtliche sicherheitstechnische, umweltrechtliche und organisatorische Anforderungen gemäß Rückbaukonzept werden eingehalten und den entsprechenden örtlichen Gegebenheiten angepasst. Das geschieht immer in Absprache mit den zuständigen Behörden, dem SIGIKO, dem Auftraggeber und dem Nutzer in den entsprechenden Bauberatungen vor Ort. Es wird darauf geachtet, dass Staub minimiert wird. Also da werden Abbruchbagger mit integrierter Bewässerung eingesetzt, staubarme Arbeitstechniken, Berieselungsanlagen und auch die Windrichtung wird beachtet, sodass da kein Staubabtrag passiert, soweit es möglich ist. Auch der Lärm bei den Abbrucharbeiten wird beachtet, dass also die lärmintensiven Arbeiten gegebenenfalls zu festgelegten Zeiten stattfinden und dass die Unterrichtsräume entsprechend die Fenster geschlossen werden. Ja, zu allerletzt von meiner Seite die Zahlen aus der Unterkunft, die Gemeinschaftsunterkunft. Dort haben wir 106 Bewohner, 84 männlich, 22 weiblich, darunter 16 Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren. Ukrainische Geflüchtete haben wir zurzeit zu verzeichnen 138, darunter 22 Kinder und Jugendliche. Die genauen Zahlen sind hier im Bericht abgelegt. Das ist dann alles nochmal nachlesbar, also untersetzt. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Unsere Einwohnerzahl momentan, Stand 30.09.2025, also so heute, sind 11.512 Einwohnende. Vielleicht noch zu den Terminen. 11. und 12. Oktober findet der 20. Damepokal, also Jubiläumsveranstaltung statt. Am 11.10. werden wieder Führungen durch die Schwarzkopfsiedlung, durchs Werksgelände angeboten durch die Ortschronisten. Kann man bei Frau Rössel unter stadtmarketing@wildau anmelden. Am 11.10. ebenso ist Tag der offenen Tür, 125 Jahre Ludwig-Witthöft-Überschule, ist von 14 bis 18 Uhr. Am 16.10. trifft sich der Kulturkreis wieder im Hochschulring 6. Und wer es mag und dafür ein Faible hat, am 19.10. ist Briefmarken-Großtausch im Volkshaus Wildau. Am 14.10. ist die TH Connect an der TH. Am 28.10. findet eine Sprechstunde des Mieterschutzbundes Eichwalde-Zeuthen e.V. von 15 bis 17 Uhr im Volkshaus Wildau statt. Und nicht zuletzt am 3.11. beginnt dann der letzte Sitzungszyklus mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Digitalisierung. Die Berichte aus den Gesellschaften kann man auch nachlesen. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Das wird jetzt einfach zu viel, weil wir sehr, sehr viele Themen haben. Nur so viel, die Gesellschaften arbeiten stabil. Es gibt keine großartigen Besonderheiten. Und wenn da Nachfragen sind, dann bitte stellen. Ja, vielleicht noch als allerletzten Hinweis heute. Wir haben sehr, sehr viele Themen. Wir hoffen, dass wir trotzdem gut durchkommen. Beim Hauptausschuss hatten wir auch schon die Befürchtung, dass wir es nicht schaffen werden. Aber wir sind sehr gut durchgekommen. Und insofern also auch hier die Hoffnung, dass wir heute schaffen. Und auch die Bitte an die nötige Selbstdisziplin an alle Beteiligten, dass wir da also nicht ins Detail des Details kommen, sondern dass wir dann zügig da durchkommen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Gibt es Nachfragen zum Bericht des Bürgermeisters? Das ist nicht der Fall. Dann können wir in der Tagesordnung voranschreiten und sind im Tagesordnungspunkt 5 der Einwohnerfragestunde hier. Der Bürgermeister hat es eben bereits erwähnt, ne, mit Blick auf die doch sehr üppige Tagesordnung sind wir versucht, heute die maximal 30 Minuten, die wir da ja einplanen, an der Stelle auch einhalten zu wollen. Ich bitte deswegen um kurze Fragen und auch Fragen tatsächlich. Der Bürgermeister hat nochmal das Wort.
Ja, also ich habe eine Anfrage von Manfred Böhm zum Dahme-Nordufer bekommen. Die ist am 24. September eingereicht worden, die Anfrage. Da sind diverse Fragen gestellt worden. Also welcher Sanierungsplan liegt auf dem Tisch? Wie ist die Sanierung gesichert? Welche verbindlichen Fristen existieren? Warum wird das Ergebnis der letzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses nicht öffentlich gemacht? Und dann ist noch eine persönliche Meinungsäußerung. Auch dazu haben wir eine Anmerkung geschrieben. Ist alles, jede einzelne Frage beantwortet worden. Ich würde aber mal vom Grundsatz her, weil möglicherweise kommen immer wieder auch so eine Fragen, noch mal ausführen wollen. Wir haben momentan den Stand, dass die Wildauer Wohnungsgesellschaft die Kosten der verschiedenen Dekontaminationsmöglichkeiten für das Dahme-Nordufer prüft. Und die unterscheiden sich erheblich, je nach Art und Dekontamination der Flächennutzung. Dieses wurde in den bereits erwähnten öffentlichen Ausschüssen vorgestellt. Welche Art der Dekontamination letztendlich durchgeführt werden muss, entscheidet sich neben den Kosten auch in der Art und dem Umfang der zukünftigen Nutzung des Areals. Solange eine feststehende Planung für das Areal nicht besteht, und das ist der Knackpunkt, kann auch keine Aussage zu dem Umfang der notwendigen Dekontamination und demzufolge auch der entstehenden Kosten getätigt werden. Es handelt sich bekannterweise um die letzte große bebaubare Fläche an der Dahme, und damit ist die zukünftige Bebauung, Gestaltung der Fläche von erheblicher Bedeutung für die innerstädtische Lebens- und Freizeitqualität für die gesamten Wildauer Einwohner und zudem der möglichen touristischen Angebote. Eine kurzfristige Lösung ist angesichts dieser Bedeutung für Wildau und der hierfür notwendigen Entscheidungsprozesse sowie auch anderer bestehender Großprojekte der Wildauer Wohnungsgesellschaft MBH nicht möglich. Auch ein selbstgesetzter Zeithorizont besteht nicht und ist auch nach jetziger Einschätzung nicht möglich. Nach dem derzeitigen Stand ist jedenfalls eine kurzfristige Dekontamination light, also etwa nur eines Wanderstreifens oder ähnliches, betriebswirtschaftlich nicht vertretbar. Die Dekontamination soll sich insoweit an der zukünftigen Nutzung orientieren. Wie diese letztlich aussehen wird, kann derzeit jedoch noch nicht prognostiziert werden. Die aktuellen Schwerpunkte der WIWO und der Stadt liegt in der dringenden, notwendigen Sanierung energetischen Entwicklung, unter anderem des Gebäudebestandes, um die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus werden die Großprojekte Stichkanal und neues Zentrum Wildau und gegebenenfalls auch ein mögliches Schulprojekt sämtliche Kapazitäten binden. Und das betrifft die WIWO als auch die Stadt. Insofern würde ich jetzt auf die einzelnen Fragen nicht im Detail eingehen, aus Zeitgründen. Damit mit den Ausführungen ist damit, denke ich, auch erstmal soweit alles gesagt. Damit bin ich fertig.
Vielen Dank. Irgendwo klingelt ein Telefon. Gesundheit. So, wir sind in der Einwohnerfragestunde. Liebe Einwohner, gibt es Fragen? Ja, bitte. Dann ans Mikro. Ist gekennzeichnet. Und wenn Sie uns gern noch den Namen verraten fürs Protokoll. Also Ihren. Danke.
Guten Abend, mein Name ist Anne-Rosa Arnold. Ich habe eine Frage zu dem Kreisverkehr, Freiheitsstraße, Fichtestraße. Und zwar, ich bin da sehr oft und sehe immer, wie die die Schüler mit ihren Fahrrädern und auch zu Fuß, die über die Ampel gehen. Und ich finde, die Ampel ist das Sicherste, was es für die Kinder und auch für die Senioren gibt. Gibt es denn irgendwelche Informationen, dass ein Kreisverkehr sinnvoller ist, zum Beispiel als Sicherheit? gedacht. Wenn mich verwundert das ein bisschen. Ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte.
Herr Scheiner.
Erstmal schönen guten Abend an alle. Frau Arnold, als antragstellende Fraktion, ja, ist uns insofern bewusst, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Es gibt auch unterschiedliche Statistiken dazu. Kann man auch gerne sich ergoogeln, wenn man Zeit und Lust und Laune hat. Wir sind der Auffassung, dass wir an dieser Stelle das prüfen lassen. Niemand hat gesagt zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Baumaschinen morgen aufrollen. Ja, insofern ist das ja eigentlich eine ganz normale Verwaltungsangelegenheit. Wir prüfen das jetzt. Der Hintergrund soll sein, erstens die Schulwegsicherung zu betrachten. Da haben Sie vollkommen recht. Zweitens die Geschwindigkeit in der Freiheitsstraße allgemein. Ich denke da an die Bürgerinnen und Bürger, die zwischen Jahnstraße und Fichtestraße im Endeffekt ja die ganze Straße nutzen, um zum Supermarkt zu kommen. Und das Dritte, was unserer Meinung nach auch wichtig ist, mal gegenüberzustellen, wenn man einen City-Kreisverkehr, ich sage ganz bewusst City-Kreisverkehr, weil das mit dem, was wir an Kreisverkehren bis jetzt in der Stadt haben, überhaupt nicht zu tun hat, einen City-Kreisverkehr, der im Übrigen landesfördermittelfähig ist, zum jetzigen Zeitpunkt unseres Wissens nach, in erheblicher Summe. Aber letztendlich ist es so, das gegenüberzustellen zwischen einer Installation einer Ampelanlage, von der wir wissen, was die ungefähr kostet, von der wir auch wissen, was so eine Ampelanlage an jährlicher Wartung kostet, das heißt also ständig bestehende Kosten, und das mal durch die Verwaltung verifizieren zu lassen. Und dann können wir hier in den Fachausschüssen reden, da gab es ja schon den Herrn Klemann, und jeder kann gerne dazu seine Meinung sagen, und am Ende des Tages wird die Stadtverordnetenversammlung oder die Fachausschüsse darüber entscheiden. Aber gegessen ist da noch gar nichts.
Aber die Ampel gibt es ja schon.
Wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf, vielleicht weiß ich nicht, sonst müsste Herr Kolb mir beispringen, aber meines Wissens nach ist es ja so, dass im Zuge der Baumaßnahmen des Investors dort oben es eine Absprache bzw. eine Vereinbarung gibt zwischen dem Investor und der Stadt, dass aufgrund des ein- und ausfließenden Verkehrs für das dort langsam entstehende Wohngebiet an dieser neuralgischen Stelle, die wir ja auch schon kennen, die war schon bevor da irgendjemand Wohnungen gebaut hat, war die schon neuralgisch. Ja, ich meine, die Situation der Schulwegsicherung brauchen wir uns ja auch nicht groß irgendwie vor Augen zu führen. Da ist damals beim ursprünglichen Bebauungsplan der Fehler gemacht worden, dass man nicht von vornherein bedacht hat, dass man, wenn man zwei Wohngebiete entwickelt, ja, die explizit auch dafür sind, dass Familien dorthin ziehen, dass man dann nicht einen Weg in irgendeiner Art und Weise auf einer Ebene, aber das sind unsere Vorfahren gewesen. Ja, die Situation dort ist misslich. Es hat ja durch Seiten des technischen Direktors der WGW ja schon mal das Angebot gegeben, das etwas zu entschärfen. Der technische Direktor hört sich besser an, Herr Gröning. Hört sich doch viel besser an. Direktor ist doch. Also des technischen Vorstands der WGW das Angebot gegeben, auf deren Grundstück, ja, durch Einrichtung eines Weges letztendlich das ein bisschen zu entzerren, damit die Kinder da vernünftig sich bewegen können. Das würden wir auch unterstützen, wenn das in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Letztendlich gibt es allerdings an dieser Stelle Handlungsbedarf für die Stadt. Und da sind wir ja auch dran. Das ist ja meiner Meinung nach auch im Städtebaulichen-Vertrag mit diskutiert und angedacht worden. Und insofern müssten wir, Herr Gröning, wissen Sie, wir können das den ganzen Abend jetzt heute so spielen. Dann mache ich das auch. Dann mache ich, Herr Gröning.
So, bitte.
Herr Gröning.
Bitte
dann mache ich das auch. Ja, wenn Sie so aufgehetzt,
Herr Gröning,
wenn
Herr
Sie
Scheiner,
so aufgehetzt sind, ich weiß nicht, was heute im Laufe des Tages war, aber wenn Sie so aufgehetzt sind, dann mache ich das auch. Und Sie wissen, dass ich es genauso gut kann wie Sie, mindestens. Insofern kann man dazu nur Folgendes sagen. Wir wollen das grundsätzlich betrachten, und uns geht es natürlich dort auch als CDU, GFW, Grüne Fraktion um die Schulwegsicherung. Da haben wir einiges noch zu leisten, und das sollten wir in den nächsten Jahren auch wirklich schnell und zügig angehen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Grundschule fertiggestellt ist. Dankeschön.
Herr Kolb hatte sich gemeldet.
Darf ich da noch
Entschuldigung, Frau Arnold, Herr Kolb hat noch eine Antwort auf Ihre Frage, glaube ich.
Und eine ganz kleine Ergänzung zu der Bestandsampel. Da ist tatsächlich eine, allerdings eine Bedarfsampel, die auch nur einseitig, und zwar an der westlichen Seite von dem Kreuzungspunkt angeordnet ist. Und das ist bei weitem nicht ausreichend, sondern eine Ampelregelung dort würde eine Vierseitampel, also ganz normale Ampel, quasi anstreben und dann auch zur Verwirklichung bringen müssen.
Vielen Dank, Frau Arnold. Wenn es noch eine Nachfrage gibt, dann gerne. Eine letzte, bitte.
Ja.
Ja, es tut mir leid, wir müssen mit Blick auf die Uhr ein bisschen straffen.
Aber am Kreisverkehr, wenn ich einen Kreisverkehr überquere, muss ich immer aufpassen, dass die Autos mich nicht umfahren. Wie kann es denn dann gesichert sein, dass die Schüler und auch die Senioren sicher über einen Kreisverkehr kommen?
Also ich hatte ja schon erwähnt, Frau Arnold, das ist Ihre Meinung und wir haben Kenntnis davon, dass es aus zig Städten in Deutschland dazu Statistiken und Gutachten gibt, die was völlig anderes aussagen. Ein Kreisverkehr beruhigt die Geschwindigkeit, nimmt die Geschwindigkeit raus. Ja, wenn, bevor ich da überhaupt einfahre, habe ich darauf zu achten, ob da jemand quert. Und die Geschwindigkeit als solches ist ja mit das Entscheidende. In der Freiheitsstraße wird ja teilweise 50, 60, 70, 80 gefahren. Also insofern lassen Sie uns das prüfen, falls die Mehrheit des Hohen Hauses hier das beschließt. Und dann werden wir gucken und dann werden wir uns das erläutern lassen. Da gibt es ja auch durchaus Fachleute, die nicht nur so wie wir denken und das beurteilen, sondern die das ja vielleicht im Zweifelsfalle auch studiert haben. Und da können wir noch gerne diskutieren.
Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Einwohnerfragen? Ja, bitte. Bitte ans Mikro, sonst haben wir es leider nicht auf dem... Oder ein Mikro nach hinten, bitte.
Ja, guten Abend, mein Name ist Bernd Gebert. Ich habe eine Nachfrage zu einer Frage, die ich bereits am 27.02. gestellt hatte. Dort hatte ich die Frage gestellt, welches Gericht Kommunen untersagt, kommunalpolitische Themen in irgendwelchen Druckschriften zu behandeln. Daraufhin hat mir der Herr Bürgermeister geantwortet, das sei der Bundesgerichtshof gewesen mit einem bestimmten Aktenzeichen, verkündet im Dezember 2018. Weil ich das genannte Urteil kannte, hatte ich im Rahmen dieser Sitzung damals empfohlen, den Damen und Herren Abgeordneten, schauen Sie doch bitte mal in dieses Urteil. Meine Frage, hat es jemand gemacht? Ich glaube nicht, sehe ich nicht, hat keiner Arm gehoben. Dann kann ich Ihnen mitteilen, persönlich habe ich mich nochmal mit dem Problem beschäftigt und habe eine Berliner Anwaltskanzlei um Rechtsauskunft gebeten. Es war die Kanzlei Bruse, Herz und Grund, die sind spezialisiert auf Medien- und Presserecht und Urheberrecht. Ich fasse mich kurz, ich nehme mal die Grundsatzaussage dieser Rechtsauskunft. Meine Frage lautete, trifft es zu, dass der Bundesgerichtshof mit Urteil AZ, IZR und 212 und so weiter den Kommunen der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich untersagt habe, Druckschriften, Publikationen mit bzw. zu kommunalpolitischen Themen, die inhaltlich über Amtsblätter, amtliche Bekanntmachungen hinausgehen, herauszugeben und kostenlos zu verteilen. Die Antwort des Herrn Rechtsanwalt Herz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, lautete: Im Ergebnis enthält das von Ihnen genannte Urteil kein generelles Verbot für Kommunen, Druckschriften oder Publikationen mit kommunalpolitischen Themen herauszugeben und kostenlos zu verteilen. Untersagt es allein eine presserechtliche, pressemäßige Berichterstattung, die in Gestaltung, Inhalt und Regelmäßigkeit in Konkurrenz zur privaten Presse tritt. Zulässig bleibt eine sachlich neutrale Information der Bürger über wichtige Angelegenheiten der Kommune. Ende von dem Auszug, den Respekt erspare ich mir. Ich stelle somit fest, dass seit September 2019 den Bürgern zu diesem Thema aus dem Rathaus schon beginnend mit Frau Homuth immer eine falsche Antwort gegeben wurde. Soweit dazu.
Gebert, kommt eine Frage noch? Also wir sind ja ein Monat Fragestunde.
Meine Frage war, hat jemand sich mit dem Thema beschäftigt? Hat
okay.
Scheinbar niemand die Hand gehoben.
Dann darf ich antworten, weil Sie haben ja gar nicht die Möglichkeit gelassen, dass man antwortet, weil Sie haben dann, glaube ich, Ihre Frage und die Antwort des Herrn Rechtsanwalt vorgelesen. Also ich darf Ihnen sagen, dass einzelne von denen hier sitzen sich bereits in der letzten Legislatur, weil da terminiert ja letztendlich dieses Urteil auch, sich mit dieser Frage schon beschäftigt haben. Und zumindest in meiner Erinnerung war unsere Lesart, aber da mögen mich die, die damals schon dabei waren, gerne korrigieren, auch damals schon genau die, die Sie jetzt zum Schluss vorgelesen haben. Dass es letztendlich darum geht, dass wir nicht mit örtlicher Zeitung in Konkurrenz gehen, mit einem regelmäßig wiederkehrenden, redaktionell aufgearbeiteten Druckerzeugnis. Das war auch damals schon zu Frau Homuths Zeiten, glaube ich, die gemeinsame Lesart dieses Urteils. Also
Ich sehe Nicken
auf den Reihen, in den Reihen. Herr Bürgermeister hat das Wort.
Also ich will hierzu nur mal ergänzen, also das, was du gesagt hast, Frank, das kann ich auch soweit bestätigen. Fakt ist, dass damals eine Festlegung getroffen worden ist, dass das Stadtjournal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau hieß, Wildauer Rundschau, genau, dass das nicht mehr aufgelegt wird. Das war quasi der Anlass. Ein weiterer Hintergrund war auch, dass dort unheimlich viel Personalkapazität gebunden worden ist. Und genau die haben wir eigentlich nicht mehr, jetzt schon gleich gar nicht mehr. Deswegen sind wir in die Vereinbarung gegangen, den Stadtboten zu nutzen mit 6 Seiten, wo wir praktisch die Stadtthemen veröffentlichen können. Wir nutzen zwischenzeitlich Instagram, das gab es damals auch noch nicht. Und damit versorgen wir die Bevölkerung meines Erachtens recht gut mit Informationen. Also die Frage nach den Gerichtsurteilen, ob wir da irgendwas rückgängig machen können, stellt sich aus zweierlei Gründen nicht mehr.
Kenntnis.
Vielen Dank.
Ich habe eine zweite Frage.
Dann gerne.
Und zwar bezieht die sich auf Presseveröffentlichungen. Erstens Veröffentlichung zu den Varianten Bahnquerung zwischen Wildau und Eichwalde. Im Zusammenhang mit diesen Diskussionen und einer Veranstaltung, dazu in Zeuthen, glaube ich, war es, wurde also sowohl durch den Herrn Bürgermeister in der Presse oder gegenüber der Presse und auf einem Instagram-Kanal darauf hingewiesen, dass die Variante Westkorso wegen gezahlter Fördermittel ausscheidet aus der Auswahl der möglichen Varianten. Ich will jetzt nicht über die Varianten reden, sondern meine Frage ist, warum wird aber dann der Öffentlichkeit nicht gesagt, dass die eigentliche Ursache, dass Westkorso ausgeschieden ist, ein Beschluss der Wildauer SVV war und nicht die gezahlten Fördermittel? Denn die SVV hat im Jahre 2020 darüber einen Beschluss gefasst. Warum verschweigt man das der Öffentlichkeit? Die Nachbarkommunen gehen davon aus, die Fördermittel haben dazu geführt. Stimmt ja nicht. Das war die erste Frage. Zweite Frage. In der Presse war zu lesen, dass die Erweiterung der Grundschule 40 Millionen Euro kostet. Vom Bürgermeister gegenüber zum Beispiel der Matz am 4.3. veröffentlicht, zitiere die Matz, auf Matz Nachfrage erklärte Wildau's Bürgermeister, die Kosten können noch nicht abschließend beziffert werden, man gehe von etwa 40 Millionen aus. Meine Frage, wie erklärt sich die Differenz zu der vom Kämmerer im September 2024 genannten Summe von mehr als 46 Millionen? Wo ist der Rest? Was sind die vermeintlich Gesamtkosten für dieses Vorhaben? Ich sehe da einen Widerspruch, da fehlen nur 6 Millionen. Wo sind die? Wofür werden die verbaut?
Vielen Dank für die Fragen. Also wir haben die Frage nach der Berichterstattung über die Sachlage Westkorso. Ich erinnere mich auch an eine Beschlussvorlage. und die wäre dann entsprechend auch nachzulesen. Die ist ja öffentlich dann, also mindestens im Amtsblatt ja auch hinterher kundgetan. Wird, wenn sie nicht zu alt ist, auch, mittlerweile sind wir ja auch in der Aufarbeitung der alten Beschlüsse, müsste auch mittlerweile, selbst wenn sie älter ist, digitalisiert sein im Bürgerinformationssystem. Also von daher glaube ich, trifft der Vorwurf der Verheimlichung nicht ganz zu? Oder ich habe es vielleicht auch missverstanden, der Bürgermeister hat dazu noch?
Ja, also genau richtig. Das ist öffentlich gemacht worden, dass die Fördermittel sicherlich da auch ein Aspekt sind. Das ist auch eine Tatsache. Da trifft wohl beides zu. Grundsätzlich ist es auch, wenn wir im kommunalen Miteinander uns dazu austauschen, dass Wildau erhebliche Kosten in die Hand genommen hat, nämlich eine Unterquerung bereits gebaut hat und dass Wildau schon in der letzten Legislatur nicht bereit war, noch weitere Unterführungen zu bauen. Also es wäre zu Lasten unserer Kommune und da war an sich Konsens, also auch wenn ich mich mit den entsprechenden Hauptverwaltungsbeamten ausgetauscht habe, dass die Entlastungen weiter nördlich geschaffen werden müssen, also außerhalb unseres Gebietes. Das ist der letzte Sachstand, ansonsten ist alles öffentlich und nachlesbar.
Entschuldigung, Herr Bürgermeister, das war ja gar nicht meine Frage. Mir geht es darum, dass Öffentlichkeit, wenn öffentliche Äußerungen getätigt werden, ich nicht jedes Mal in Zweifel ziehen muss, ob das dann tatsächlich so ist, wie das hier verkündet wird. Das ist mein Problem. Wenn ich diese Vorlage kenne und im Internet noch gefunden habe, dann hätte sie ja jeder andere auch finden können, der daran interessiert ist. Und ich bitte doch ein bisschen mehr Exaktheit, wenn Veröffentlichungen in der Presse erfolgen, amtliche Aussagen, dass man die nicht erstmal anzweifeln muss. Ende meiner Ausführung. Danke.
Vielen Dank. Herr Bürgermeister, noch kurz dazu und dann Herr von Essen.
Gut, also danke für den Hinweis, lieber Herr Gebert. Aber Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Das ist immer eine Hohl- und eine Bringschuld. Und wir veröffentlichen alles nach Recht und Gesetz, so wie wir es machen müssen und deutlich darüber hinaus. Wir werden aber nicht jedes Detail, was in jeglichen Besprechungen entstanden ist, nochmals breit und lang, das ist nicht möglich. Das ist technisch einfach nicht möglich. Und deshalb die Bitte, gucken Sie ja in die Ausschüsse, in die Protokolle, in die Beschlussvorlagen. Wer dort interessiert ist, der wird die Dinge finden. Also diesen Vorwurf, den weise ich von mir.
Herr von Essen.
Ja, also ich würde auch gerne noch mal versuchen, das zu erklären. Erstmal einen schönen guten Abend von mir, liebe Gäste, liebe Stadtverordnete. Es ist ja so, wenn es uns um zum Beispiel eine Unterführung geht und es gibt einen Beschluss der SVV, dort keine Unterführung zu bauen, dann ließe sich der ja im Zweifelsfall möglicherweise aufheben. Die Sache mit den Fördergeldern ist allerdings tatsächlich ein Problem, so dass, wenn man argumentieren muss, warum da möglicherweise keine Unterführung gebaut wird, dass dann die ganze Sache mit den Fördergeldern das dringendere Problem ist, weil dieser SVV-Beschluss ließe sich ja nötigenfalls umkehren. Und dann kann man das auch weglassen und muss das nicht klein detailliert irgendwie ausführen. Von daher denke ich, dass das schon in Ordnung ist und es ist nichts verheimlicht worden. Die Beschlüsse sind alle öffentlich. Sie sitzen doch auch jedes Mal hier, hören sich das alles an. Sie kennen die Beschlüsse, jeder Bürger kann sich das anhören und im Internet nachlesen. Von daher, vielen Dank.
Vielen Dank. Gibt es weitere Einwohnerfragen? Frau Krischan war, glaube ich, zuerst, Herr Gröning. Nee, aus dem Publikum hatte ich jetzt niemanden. Herr Gröning würde dann gerne noch, Frau Krischan.
Sonst hätte ich auf jeden Fall den Bürgerinnen und Bürger vorangelassen. Also guten Abend auch von mir. Ich habe tatsächlich auch noch eine Frage zum Dahme-Nordufer. Also erstmal habe ich das gerade richtig vernommen in den Ausführungen zur Beantwortung der gestellten Fragen des Bürgers, dass die Priorität Dahme-Nordufer leicht nach hinten gerutscht ist. Das habe ich jetzt so verstanden. Ist das richtig? Wäre meine Frage 1. Und Frage 2 ist, wir haben alle ein Schreiben zur Kenntnis bekommen von der Firma Bauwert. Da würde mich interessieren, verändert die Sichtweise in dem Schreiben unsere Sichtweise auf die Form der möglichen Dekontamination? Und kurze dritte Frage, Bauwert hatte auch in dem Sonderausschuss, nicht in dem letzten, sondern in dem gemeinsamen Bau- und Stadtentwicklung, ja eine Klage, sagen wir mal, angekündigt. Frage, ist die jetzt da? Danke.
Herr Bürgermeister?
Ich probiere es mal. Also Prioritäten sind hiermit nicht vergeben worden. Ich habe auch zum Ausdruck gebracht, dass wir in diesem Prozess dort weiter arbeiten werden, und zwar als Stadtverordnetenversammlung und als Verwaltung zusammen. Der momentane Punkt ist der, dass es noch kein klares Konzept gibt, in welche Richtung es sich entwickelt wird. Die beiden Sonderbauausschüsse, im Übrigen auch die Workshops vor dieser Legislatur, haben dazu beigetragen, dass sich Richtungen abzeichnen, und das muss vertieft werden. Und da bitte ich alle um Zusammenarbeit, und ich bitte auch die Fraktionen, dort den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sodass wir an der Sache weiterkommen. Nicht mehr und nicht weniger. Das Bauwertschreiben habe ich zur Kenntnis genommen, das ist ja auch an die Fraktionsvorsitzenden geschickt worden. Dort sind Feststellungen und Meinungen geäußert worden, die kann man zur Kenntnis nehmen. Für mein Dafürhalten sind wir mit Bauwert außerhalb von irgendwelchen Ansprüchen, also so weit bin ich in der Erkenntnis, sodass ich dazu auch gar nichts weiter sagen muss. Und die Kontaminationsbeseitigung, ich glaube, da bin ich vorhin auch nochmal drauf eingegangen. Also wir hatten den Sonderbauausschuss, da wurde ja auf ein Verfahren nochmal besonders hingewiesen. Fakt ist, solange wir nicht genau wissen, wo da was hinkommt, muss die Dekontamination entsprechend warten, weil das ist abhängig voneinander. Da komme ich dann wieder zum Punkt 1 meiner Ausführungen. Danke. Eine Klage ist mir jetzt soweit nicht bekannt. Also gegen die Stadt.
Vielen Dank. Herr Gröning.
Schönen guten Abend. Gestatten Sie mir eine Anmerkung und dann eine Frage. Herr Scheiner, im letzten Umweltausschuss haben Sie über einen eventuellen Gesundheitszustand von mir spekuliert, ob ich ernsthaft krank sei. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht Spekulationen über meinen Gesundheitszustand in der Öffentlichkeit nicht diskutieren. Und ich kann Ihnen so viel sagen, ich bin bester Gesundheit. Warum ich mich aus manchen Dingen zurückziehe, ist, unser Sohn ist sehr ernsthaft erkrankt und deswegen brauche ich ein bisschen private Zeit. Nur zur Anmerkung. Zur Frage. Sehr geehrter Herr Nerlich, wie fange ich an? Die Termine, SVV-Ausschüsse, die sind bereits für das Jahr 2026 Ihnen sicherlich auch bekannt. Ebenso sind Ihnen wahrscheinlich auch schon die Aufsichtsratssitzungstermine bekannt. Dieses Prozedere, habe ich mal nachvollziert, geht auch schon ein paar Jahre zurück, also dass also auch 24 SVV-Termine und auch die Ausschüsse Ihnen bekannt gewesen sein müssen und auch die Aufsichtsratssitzungstermine. Mit Verwunderung habe ich in diesem Jahr festgestellt, dass Sie doch in den Ausschüssen entweder kommen, gar nicht kommen oder halt irgendwann wieder mittendrin gehen, weil Sie irgendwo anders hin müssen. Und ebenso praktizieren Sie das in den Aufsichtsräten. Im Aufsichtsrat Wildorado habe ich Sie, glaube ich, anderthalb Mal gesehen und davon waren Sie, glaube ich, einmal 10 Minuten da und einmal 20 Minuten und Sie gelobten Besserung, aber die Besserung konnte ich nicht sehen. Ich möchte anmerken, dass Sie der Hauptverwaltungsbeamte dieser Stadt sind und nicht der Präsident dieser Stadt, also der nicht diese Stadt repräsentiert, sondern halt auch sich um seine Stadt kümmern sollte. Und ich glaube, dass wir wirklich ernsthafte Probleme haben, gerade in unseren kommunalen Gesellschaften. Ich möchte jetzt mal aufs Wildorado nicht weiter eingehen, aber auch, glaube ich, auf andere. Und deswegen verwundert mich das wirklich sehr. Und ich frage mich, ob Sie irgendwie ein Problem mit Ihrem Terminkalender haben. Heute die SVV zum Beispiel ist verschoben worden, weil Sie nach München fahren wollen, um die Expo zu besuchen. Sie waren schon im letzten Jahr zur Expo. Sie haben nie darüber berichtet, was Sie auf der Expo gemacht haben, was da überhaupt für ein Ergebnis rausgekommen ist. Ist das überhaupt sinnvoll für Wilder? Auch heute musste ich schon selber einen privaten Termin verschieben, damit ich hier sein kann. Und ich finde das ziemlich respektlos, dass Sie kurzfristig immer wieder Termine verschieben. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr nicht mehr so stattfindet und frage mich, ob Sie irgendwie ein Problem mit Ihren Terminen haben, weil das, so kann das nicht weitergehen in meinen Augen.
Herr Bürgermeister.
Danke, Herr Gröning, für Ihre Wahrnehmung.
Und Herr Anders hat sich bereit erklärt. Herr Gebert hatte ja noch eine zweite Frage. Sorry, dass die untergegangen ist, Herr Gebert. Herr Anders hat noch eine Antwort.
Ja, auch von meiner Seite erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ja, Herr Gebert hatte ja zwei Zahlen angesprochen für die Grundschulerweiterung, 37 Millionen und ich glaube 46 Millionen. Nur ganz kurz drei Sachen dazu. Die erste ist, also hier verschwindet kein Geld. Das zweite ist, man muss natürlich immer denn die Zahlen im Kontext zum Zeitraum setzen. In welcher Leistungsphase haben wir uns auch befunden? Ist es eine Kostenberechnung? Ist es eine Kostenschätzung? Und ich vermute mal, die Zahl, die ich letztes Jahr im September genannt habe, diese 46 Millionen, beinhaltet den Hort Ersatzbau. Den haben wir ja gemietet für 4 Jahre plus eins. Das sind ungefähr so die 8 Millionen Euro, die wir dort ausgeben. Und entsprechend, das ist die Differenz zwischen 37 und 46. Also die 37 sind der reine Erweiterungsbau und die restlichen Millionen gehen in den Hortersatzbau. Das ist der Unterschied.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen in der Einwohnerfragestunde? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich und wir verlassen den Tagesordnungspunkt. Und bevor wir zum Tagesordnungspunkt 6 kommen, hätten wir jetzt die Möglichkeit, Herrn Professor Stolloff zu hören mit dem Bericht aus der TH. Und wir waren ja übereingekommen, dass wir den dann entsprechend dazwischen schieben. Herzlich willkommen und gutes Berichten.
Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte, werte Stadtverordnete, Herr Bürgermeister. Ich stelle mich ganz kurz vor, weil ich glaube, einige Gesichter kenne ich, viele kenne ich nicht. Mein Name ist Rainer Stollhoff. Ich bin seit 2016 Professor für Wirtschaftsmathe und Statistik an der Technischen Hochschule Wildau und bin seit ungefähr 2 Jahren Vizepräsident für Studium und Lehre. Wir haben gerade an der TH Wildau eine schöne Zeit. Damit will ich gerne den Bericht anfangen. Wir haben schöne Zahlen zu berichten. Wir haben jetzt insgesamt über 2000 Bewerbungen von Studierenden wieder. Auch die Anzahl der Einschreibungen steigt. Wir schaffen es also entgegen zum Teil des Trends im Land oder anderswo und auch in den letzten Jahren wieder steigende Studierendenzahlen zu verzeichnen. Es sind also über 2000 Leute, junge Menschen, die sich beworben haben, die Interesse haben, bei uns ein Studium aufzunehmen, mit der großen Bandbreite, die wir haben von der öffentlichen Verwaltung bis hin zu sehr technischen Studiengängen wie die Photonik. Da freuen wir uns drüber, dass das in diesem Wintersemester auch wieder geklappt hat. Zweiter Punkt, ich glaube, zudem hatte ich mich auch, bitte um Entschuldigung, bin das erste Mal hier, ich bin jetzt kurzfristig etwas eingesprungen. Ich hatte mich noch mit unserer Präsidentin, Frau Professor Tippe, im Vorfeld kurz unterhalten und ausgetauscht. Sie bat mich auch noch zu begrüßen. Sie hatte schon schriftlich gemacht die Diskussion um eine gymnasiale Oberstufe. Das knüpft ja sehr gut an das Thema der jungen Menschen, die zu uns kommen. Wir als Technische Hochschule Wildau bieten ja schon so ein bisschen mit der Kinderuni und den Seniorenseminaren von der Wiege bis zur Bahre. Ich glaube, da wäre es ganz schön in Wildau, wenn wir dort alle Stufen schließen. Wir sind bereit, dort tätig zu sein und würden uns freuen, wenn es auch in Wildau die Möglichkeit gibt, eine allgemeine Hochschulreife zu erlangen, sodass die Schülerinnen hier in Wildau ihre Hochschulreife erlangen und zu uns an die Technische Hochschule Wildau kommen können. Wäre für uns also etwas Schönes. Ich glaube, das wären erstmal die zwei großen Berichtspunkte. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Gröning.
Vielen Dank für die Ausführung. Eine Frage. Sie sagten 2000 Anmeldungen für Studierende. Wir kriegen als Wohnungsgenossenschaft auch immer wieder Anfragen nach Wohnraum. Wie brenzlig ist für Sie Wohnraum in Wildau? Also wir haben immer die Anfragen nach Apartments, Einraumwohnungen etc. pp.
Also es waren, vielleicht sollte ich mich da korrigieren, die sind noch nicht alle eingeschrieben. Es waren 2000 Bewerbungen. Die Einschreibefrist läuft noch. Also wir sind, glaube ich, bei den Einschreibungen ein bisschen drunter. Nicht alle kommen nach Wildau. Ich weiß nicht, inwieweit, da müsste ich mit Studierenden fragen, wie Wohnungssituation dann eine Rolle spielt. Ich kenne die aktuelle Zusammensetzung der Wohnorte der Studierenden nicht. Ich bin zwar Statistiker, ich habe es mir auch mal in den Vorjahren angeguckt. Aktuell weiß ich es nicht. Da war es in der Regel so ein Drittel Berlin, die einen Wohnsitz in Berlin hatten, ein Drittel Wildau-Umgebung und ein Drittel war noch von weiter her Brandenburg, die zu uns kommen. Ich glaube, das hängt sehr stark von der individuellen Situation der einzelnen Studierenden ab. Zum Teil wohnen sie noch bei den Eltern. Wir haben Wohnheimplätze bei uns am Campus. Die sind, glaube ich, sehr begehrt bei den Studierenden, sind auch sehr angenehm, weil direkt an der Hochschule dran. Ich glaube, sonst zur Wohnraumsituation müsste ich bei den Studierenden nachfragen, inwieweit das bewegende Faktoren sind, hierher zu kommen oder nicht. Kann ich mich gar nicht direkt so äußern. Bitte um Entschuldigung.
Herr Sommerfeld.
Guten Abend in die Runde. Ich habe noch eine Frage, und zwar bezüglich, gibt es denn eine genaue Auflistung, wie viele Personen denn aus Wildau und Umkreis nach oder zu TH Wildau kommen oder dann dort auch ihren Abschluss machen? Und wie sehen Sie denn die, sage ich mal, Bedarfssteigerung durch eine GOST oder weiterführende Schule in Wildau? Was sehen Sie da für Potenziale? Genau.
Also ich glaube, zum Ersten, diese Daten liegen vor, weil wir wissen, in welchem Landkreis zumindest die Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, habe ich nicht parat. Ja, ich habe hier leider auch kein Internet, sonst könnte ich in unser Dashboard gucken und versuchen, die Zahlen zu generieren. Ich hatte das neulich mal gemacht, weil wir das in einem anderen Projekt benutzt haben. Deswegen müssten sie grundsätzlich da sein. Ich hatte es selber immer erhoben, also dieses grobe ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel bezieht sich auf die Studiengänge, in denen ich tätig war als Lehrender. Hintergrundstatistik habe ich es also gerne gemacht. Bedarf weiterführende Schule, naja, aus Sicht der Hochschule ist es in der Hinsicht relativ einfach. Ohne eine Hochschulzugangsberechtigung können Sie gar nicht zu uns kommen. Also besteht aus unserer Sicht sehr wohl ein Interesse, vielen Menschen in der Umgebung das auch zu ermöglichen. Soweit mir bekannt ist, gibt es dann einige aus Wildau, die dann zum Beispiel auch nach Eichwalde gehen, weil es dort das nächste öffentliche Schule gibt, an der es die Möglichkeit gibt, die Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Und es wäre für uns als Hochschulstadt Wildau und aus Sicht der Hochschule durchaus hilfreich, wenn es diese Möglichkeit auch in Wildau geben würde.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Bericht aus der TH Wildau? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich herzlich danken, Herr Professor Stollhoff, für den Bericht und ja, auf weitere gute Zusammenarbeit. Und ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 6, Verabschiedung der ehemaligen Wehrleitung und die Begrüßung der neuen Wehrleitung. Und ich darf übergeben, vielleicht für die erläuternden Worte, Herr Bürgermeister.
Ja, also wir wollen die neue Wehrleitung begrüßen und die scheidende Wehrleitung verabschieden oder in der Reihenfolge umgekehrt. Insofern bitte ich die Betreffenden mal vorn vor die Leinwand und dann würden wir den feierlichen Akt mal durchführen.
Genau, und um den Gesichtern dann Namen zu geben, also eigentlich sind sie alle bekannt, aber wir dürfen verabschieden Herrn Sperling, Herrn Peper und Herrn Merz und dürfen dann begrüßen neu Herrn Siegsmund, Herrn Pfützner und Herrn Sakuldeo, richtig?
Thank you.
Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 7, Behandlung von Beschlussvorlagen. Und hier beginnen wir mit der ehemaligen 719, jetzt auf 71, Grundsatzbeschluss, weiterführende Schule in Wildau, Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Unsere Vorlagennummer dazu ist die S171-2025. Ich hatte es angekündigt, Herr Klein und Frau Liebe, Entschuldigung, Frau Liebe, dass ich das eingangs nicht mit erwähnt hatte, sind heute da und mir wurde gesagt, auf Bedarf bereit, auf Fragen zu antworten oder planen Sie generell Worte an uns zu richten? Okay, dann ist meine Information soweit richtig. Gibt es Redebedarf? Ach nee, wir wollen ein paar einführende Worte. Herr Anders.
Ja, übernehme ich mal sehr gerne. Freue mich auch erstmal, dass Herr Klein und Frau Liebe heute vom Landkreis anwesend sind, weil wir auch in dieser Konstellation ja schon einige Vorgespräche geführt haben. Zu der Beschlussvorlage muss ich dazu sagen, das, was Sie dort finden in der Historie, das war auch so gewesen. Aber die Idee ist ja nicht heute oder gestern geboren, sondern die ist ja schon einige Jahre alt, dass wir hier die Chance haben, so wie es vorhin auch Professor Stolloff auch erwähnt hatte, so ein Wunsch auch von der TH, dass die Wildauer Kinder hier zur Kita gehen, zur Grundschule, weiterführende Schule, dann das Abitur hier in Wildau machen können oder nach der 10. dann auch einen Handwerksberuf lernen können. Das war schon immer so ein langer Traum. Und aktuell, zumindest aus Sicht der Verwaltung, so haben wir auch in den Fachausschüssen und Hauptausschuss auch geworben, ist die Chance noch nie so groß gewesen wie jetzt aktuell, dass wir wirklich die Chance auch haben und auch nutzen wollen, natürlich gemeinsam auch mit dem Landkreis, dass wir hier eine Groß-, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe im Wildau perspektivisch haben werden. Die können wir aber nicht neu bauen, sondern das bedeutet, dass wir unsere vorhandene Oberschule, 7. bis 10. Klasse, umwandeln wollen in eine Groß-, damit die Oberschule auslaufen lassen wollen. Und wie Sie auch in der Beschlussvorlage sehen, es geht heute um einen Grundsatzbeschluss, damit auch der Landkreis und natürlich auch andere Personengruppen auch wissen, dass es uns damit auch ernst ist, dass wir wirklich diese Absicht pflegen, hier diese Umwandlung auch vorzunehmen, weil wir auch nicht nur persönlich, sondern auch wohl die gesamte Verwaltung, und ich habe auch dieses Gefühl bei den Stadtverordneten gemerkt, dass das ein wichtiges Thema ist, dass wir diese Chance, wie gesagt, aktuell noch nutzen wollen. Es sind noch viele Hausaufgaben auch zu machen, was das Thema Finanzierung, Organisation, Auslaufen der Oberschule, Neueinrichten der Gesamtschule angeht. Da sind noch viele, viele Fragestellungen, die wir klären müssen. Aber der Landkreis auch im letzten Gespräch auch mit dem Landrat, das wird Herr Klein auch bestätigen können, steht der Landkreis hinter diese Beschlussvorlage, hinter dieses Projekt. Das macht es natürlich auch einfacher, auch vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und jetzt mal die Frage, was passiert, wenn die Stadtverordnetenversammlung diesen Grundsatzbeschluss nicht zustimmt? Die Position auf Seiten des Landkreises, zumindest ist mein Stand so, ist soweit auch klar. Der Landkreis hat einen Beschluss, Lage vom Kreistag, dass eine weiterführende Schule 5- bis 6-zügig ab dem Schuljahr 28/29 hier im CEFS-Bereich Zeuthen, Eichwalde, Wildau, Schulzendorf zu errichten ist. Wird es nicht die Stadt Wildau, wird es möglicherweise eine andere Kommune oder jemand anderes noch. Von daher haben wir jetzt, wie gesagt, im Vorfeld die Chance, das auch zu nutzen. Und dafür werben wir natürlich auch, weil wir auch glauben, dass es, wie gesagt, nicht heute, nicht morgen, aber perspektivisch für die Stadt Wildau enorm wichtig ist, dass wir dieses Abitur hier anbieten können. Und von daher, wie gesagt, sind die Aufgaben, da stehen wir noch am Anfang. Aber ich kann es ja auch noch wiederholen, wie wir es auch im Hauptausschuss gesagt haben. Wir werben wirklich dafür. Wir hoffen auch, dass die Stadtverordneten heute auch zustimmen werden, dass wir auch weiterhin unsere Hausaufgaben machen können mit der Zielstellung im ersten Quartal 26. Alle Fragen, die heute noch offen sind, und davon sind jede Menge Fragen offen, dann auch zu beantworten. Und von daher kann ich nur bitten, dem zuzustimmen, dass wir den nächsten Schritt eingehen können und natürlich dann auch mit dem Landkreis anders sprechen können als bisher die losen Vorgespräche. Und ich glaube auch persönlich dran, wenn wir es machen, dass es die richtige Entscheidung für die Stadt Wildau ist.
Vielen Dank, Herr Anders. Herr Kröning hat sich zu Wort gemeldet.
Ja, also grundsätzlich finde ich das immer toll, wenn Kinder gebildet werden und auch was lernen können und auch möglichst nicht so viele Wege haben oder weite Wege haben. Aber in diesem Fall bin ich halt immer wieder der Meinung, dass wir dieses ganze Thema falsch angehen. Sehr geehrter Herr Nährlich, Ich kann mich an eine Äußerung erinnern, wo Sie gesagt haben, der Landkreis ist auf die Stadt Wildau zugegangen. Jetzt lese ich in der Beschlussvorlage, die Stadt Wildau ist auf den Landkreis zugegangen. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Also wir kriegen leider die Protokolle immer relativ spät. Da konnte ich Ihnen das jetzt auch nicht irgendwie schwarz auf weiß nachweisen, dass Sie das gesagt haben. Das ist das Erste, was ich anmerken möchte. Das Zweite ist, ich habe das Gefühl, dass in unseren Kommunen hier im Umkreis so ein Run auf gymnasiale Oberstufe stattfindet. Überall will man halt irgendwie sein Abitur machen. Und wenn ich das richtig verstehe, finanziert sich so eine Schule, so wie jetzt auch die Wiethoff-Schule sich finanziert, darüber, dass Kinder, die nicht aus Wildau kommen, sozusagen einen Anteil dazu beitragen müssen. Wie ist es eigentlich gewährleistet in der Kalkulation, wenn jetzt in Eichwalde Abitur gemacht wird, in KW wird Abitur gemacht, in Waltersdorf, vielleicht macht es heute auch noch Abitur irgendwann, dass dann überhaupt diese ganze Kalkulation stattfindet? Der Herr Anders sagt halt, wir fassen hier einen Grundsatzbeschluss. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit schon mal einen Grundsatzbeschluss getroffen für ein Gymnasium, was dann in den Sand gehauen wurde, wo da aber auch schon wieder Geld ausgegeben worden ist. Bei der letzten Sitzung hieß es dann auf einmal, naja, kostet so 25.000 Euro, wenn wir da mal irgendwie so ein bisschen anfangen oder sowas halt. Wissen Sie, Herr Nerlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie so ein bisschen die Übersicht verloren haben. Weil wenn ich so sehe, was hier in dieser Stadt, in den kommunalen Einrichtungen los ist, frage ich mich, wie wir das alles finanzieren wollen. Wir sind 11.500 Einwohner, wie ich vorhin gelernt habe. Wir haben drei kommunale Einrichtungen. Davon ist eine, ich will jetzt nicht sagen Schrott, aber die hängt tierisch in den Seilen. Eine muss unbedingt modernisiert werden und die dritte hat nicht mehr die Gewinne, die sie mal hatte. Und ich frage mich, wie wollen wir das alles irgendwann mal stemmen und finanzieren? Die Bauverwaltung ist jetzt schon Game Over. Sie schafft es nicht mehr. Sie ist zu. Sie ist erledigt. Sie kommt nicht mehr klar. Das sieht man. Da könnte ich jetzt hier richtig rausplaudern. Das werde ich verhindern. Aber so kann es doch nicht gehen. Wollen wir nicht erstmal einen Stopp machen, uns um unsere wesentlichen Dinge kümmern und dann halt um die Entwicklung über andere Sachen kümmern? Ich habe das Gefühl, wir machen immer den zweiten Schritt vor dem ersten.
Gibt es weiteren Redebedarf? Herr Sommerfeld.
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal fragen, generell darf denn der Kämmerer vom Landkreis auch noch mal seine Position zu dem Thema beziehen oder wäre er ja, aber also möchte er von sich selber oder ist er nur für Fragen da oder möchten Sie noch mal die Position des Landtages darstellen? Wäre das okay für Sie, wie Sie auf die Sache gucken? Des Landkreises. Wenn es okay ist, wenn es nicht.
Moment, der Bürgermeister möchte vorher, der Herr von Essen hat sich auch gemeldet und Herr Scheiner möchte jetzt auch was sagen. Das hatten Sie auch, Herr Klein? Alles klar.
Ja, also nochmals schönen Dank für die Wahrnehmung. Ich nehme es anders wahr. Wir haben natürlich eine personelle ziemliche Herausforderung, was die Bauverwaltung anbetrifft, durch die Projekte, die könnte ich jetzt auch alle runterbeten, die gestemmt werden müssen und wo wir durch Neuzugänge, Abgänge, Fluktuationen in der Vergangenheit, wir haben momentan eine gewisse Stabilität vorzuweisen. Es ist nicht einfach, unbenommen. Deswegen können wir aber nicht sagen, wir machen jetzt Stopp und wir machen gar nichts mehr. Also da sind wir weit von entfernt. Wir gehen das geordnet an. Wir sind dort regelmäßig in den Rücksprachen. Wir gehen die Dinge nach Priorität durch, nach Kosten, nach Projektplänen. Wir beschäftigen uns mit Projektmanagement, so dass das alles auch ordentlich läuft. Und insofern haben Sie da keine Sorge. Wir sind da dran. Also wir sind da wirklich mit dem Finger am Puls. Natürlich ist es bei der Vielzahl der Projekte und der Herausforderungen, wird uns auch der eine oder andere Lapsus unterlaufen. Da steuern wir stets und ständig dagegen. Einfach ist es nicht. Also das ist durchaus zuzustehen. Aber wir sind weit entfernt davon. Also die Sachen, die wir nicht können und die wir nicht wollen, die machen wir auch nicht.
Herr Gröning ist gar nicht dran, weil ich habe jetzt hier stehen Herrn von Essen, dann Herrn Scheiner, dann Herrn Anders.
Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ich habe mal eine Frage, weil das jetzt gar nicht so sehr hier draußen hervorgeht. Also so sehr ich das begrüße, dass wir hier demnächst dann auch alle Abitur machen können, beziehungsweise die Kinder. Wer bezahlt das und was kommen für Kosten auf die Stadt zu? Gibt es da so erste Planungen, dass man mal so ganz grob hat, sind das jetzt auch wieder 30 Millionen oder sind 60 oder 20 oder was, wie viel, wie teuer wird das denn für die Stadt so im Laufe der Zeit? Das würde mich interessieren, weil grundlegend ist es natürlich gut, sowas zu machen. Das mit dem Gymnasium war auch eine tolle Idee, aber ich würde gerne mal vorher so ein bisschen Zahlen hören. Denn in der Informationsvorlage des Kreises steht in städtischer Trägerschaft. Das heißt, wir bezahlen. Danke.
Vielen Dank. Frau Scheiner, Herr Scheiner, Herr Anders.
Ja, schönen guten Abend auch erstmal von mir. Wir haben ja im Bildungsausschuss sehr ausführlich über dieses Thema diskutiert und ja auch der Verwaltung ein paar Aufträge mitgegeben zu diesem Thema. Die vermisse ich zum Teil so ein bisschen. Also unter anderem war die Rede davon, dass uns mal eine Schule vorgestellt wird, wo das schon so praktiziert wird, denn da soll es welche geben. Es ist auch eine genannt worden in der Sitzung. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Deswegen die Frage, ob wir das vielleicht in irgendeiner Form noch bekommen können. Und zum Zweiten, auch wir, das will ich vielleicht noch vorausschicken, begrüßen grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, auch ein Abitur an einer öffentlichen Schule in Wildau ablegen zu können. Wir wollen nicht ganz vergessen, dass es ja so ist, dass es schon eine Möglichkeit dazu gibt. Aber selbstverständlich wäre die Möglichkeit, an einer öffentlichen Schule die Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben, zu begrüßen. Es sind in der Vorlage ein paar Informationen, die im Ausschuss nicht geklärt werden konnten, beigefügt. Unter anderem der Satz, dass die Trägerschaft an den Landkreis übergeben werden kann. Das ist alles sehr unklar und sehr vage. Das war auch unser Problem im Bildungsausschuss, was ja zur Folge hatte, dass wir dort als Empfehlung beschlossen haben, dass dieses Vorhaben geprüft wird, grundsätzlich begrüßt, aber geprüft wird und vor allen Dingen mit mehr Informationen zum weiteren Verfahren unterfüttert wird. Das vermisse ich auch heute leider so ein bisschen. Von daher kann vielleicht auch Herr Klein da noch ein bisschen uns zusätzliche Erhellung geben oder der Bürgermeister hat vielleicht noch das eine oder andere in der Verwaltung erarbeiten können. Das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen was hören könnten. Vielen Dank.
Herr Scheiner.
Ja, ich will mich noch mal ganz kurz auf zwei Sachen beziehen, die hier zwischen den Zeilen ja schon anklangen. Es gibt einmal eine Informationsvorlage auf Seiten des Landkreises für den Ausschuss Finanzen, Schulen und Innere Verwaltung, Bildung, Sport und Kultur, Entschuldigung, gezeichnet von Herrn Landrat Herzberger und Herrn Klein. Deswegen finde ich es nett, dass Sie heute Abend da sind. Nur eine Frage dazu. Hier steht drin in dieser Informationsvorlage, erstens, die Stadt ist an den Landkreis herangetreten, zweitens, in kommunaler Trägerschaft. Das heißt also, dieser Informationsvorlage entnehme ich zum jetzigen Zeitpunkt, dass der Landkreis, also Sie und der Landrat oder wie auch immer, davon ausgehen, dass wir die Oberschule ausbauen und dann in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich finanzielle Hilfe haben wollen, aber Sie selbst betreiben und im Endeffekt gar nicht auf dem Gros der Kosten hängen bleiben. Das korrespondiert dann mit der Förderrichtlinie des Landkreises aus dem Juni diesen Jahres, glaube ich. Da steht ja sehr ausführlich drin, wie man sich das vorstellen kann, also wie der Landkreis gedenkt an die Kommunen. Ich glaube, Heidesee und noch eine Stadt kriegen ja schon aus diesem Programm Geld. Das beginnt auch sehr positiv unter 1.2. Der Landkreis Dahme-Spreewald fördert als zweckgebundene Zuwendung folgende investive bauliche Maßnahmen. Spiegelstrich Neubau, Spiegelstrich Ausbau, Umbau, Erweiterung. Okay, alles klar. Dann kommt aber einige Zeilen später, bitte den Ausdruck mir zu verzeihen, das Kleingedruckte. Gefördert werden dabei insbesondere Planung, Konzipierung, Vorbereitung und technische Realisierung, investive Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung, Planung, Leistung, Dritter, alles. Und noch einige Sachen mehr, Kontamination beseitigen, erodieren. Und Worum es uns eigentlich geht, ist, dass wir gerne, das ist ja vorhin ja auch angesprochen worden, gerne das unterstützen wollen. Und ich finde es auch, also die Idee gerne unterstützen wollen. Wir haben das schon beim Gymnasium gemacht. Wir würden das auch hier weiter aufrechterhalten, unter der Vorgabe, dass wir erstens genügend Informationen haben, zweitens, dass die Stadt dort nicht finanziell jetzt in irgendeiner Art und Weise in Vorkasse gehen kann. Ich würde es allerdings ein bisschen anders als andere Mitglieder hier der Stadtverordnetenversammlung formulieren. Ich glaube nicht so sehr, dass hier jetzt der Hauptangriffspunkt unser Bürgermeister sein sollte. Unser Bürgermeister ist bestrebt, etwas umzusetzen, von dem wir alle bei Beginn der Diskussion, auch jetzt noch, denke ich, überzeugt waren, dass das richtig wäre für uns. Insofern steht er da meiner Meinung nach so ein bisschen falsch in der Kritik, weil wir haben ihm ja bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein ausführliches und ausdrückliches No-Go gegeben. Haben wir nicht. Wir haben in den Diskussionen, Herr Gröning, immer darauf hingewiesen, ja, wir können uns das vorstellen, ja, wir würden das unterstützen, ja, wir brauchen aber die Informationen. Meine Frau hatte ja die ein oder andere Sache angesprochen. Und nur damit wir mal wissen, ich erinnere mich so dunkel, über welche Summen wir da reden. Mal abgesehen davon, Herr Kaber weiß das viel besser als ich, dass das auf einem Gelände stattfindet, das zumindest als man damals mal was anderes da gedanklich bewegt hat zu machen, relativ schnell man davon zurückgetreten ist, weil man wusste, welche Flächen, naja, das kann man schon, die Fläche Hinterlandstraße, ja. Ja, ja. Also letztendlich ist es so, wir wissen nicht so ganz genau, was da auf uns zukommt, also Dekontamination ist ja so ein Lieblingsthema in Wildau. Ja, gut, das ist ein Industriestandort, dass wir das immer wieder an irgendwelchen Ecken finden. Das ist nun mal so. Schade ist es, dass es dann über 40 oder 50 Jahre nicht irgendwann mal angegangen worden ist zu beseitigen. Aber nun sind wir halt eben in der glorreichen Bundesrepublik. Jetzt können wir uns drum kümmern. Letztendlich ist es so, dass klar sein muss, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt, soweit die Rahmenbedingungen und die Fragen nicht so beantwortet sind, diesen Prüfauftrag nicht verwehren wollen, der im Bildungsausschuss von meiner Frau angesprochen ja dahingehend ist. Und alles Weitere würden wir dann im Nachgang diskutieren. Aber ich hatte Herrn Klein ja gefragt, also diese beiden Vorlagen, auf die ich mich beziehe, wenn ich da vielleicht mal ein kurzes Statement nur zu kriegen könnte. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Anders, dann Herr Kerber.
Ja, bevor dann noch Herr Kleinmaß dazu sagt, möchte ich mich nochmal gerne wiederholen. Wir reden heute über einen Grundsatzbeschluss. Das heißt nicht, wenn der gefasst wird, dass morgen der Bürgermeister oder ich losrenne und irgendwas mit dem Landkreis unterschreibe und dann fangen wir übernächsten Tag an zu bauen. So weit wird es ja nicht sein, sondern hier geht es darum, ob sich die Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich vorstellen kann, die Oberschule umzuwandeln. Ich möchte auch nochmal wiederholen, dass wir ja im Jahr 23 einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hatten, um genau dieses Thema auch zu prüfen. Das haben wir auch gemacht. Aber die Schulsachlage, die Schulsituation hier im Landkreis, gerade im Norden, die ändert sich halt auch ständig. Das ist normal, das ist nichts Ungewöhnliches. Und auf diese Veränderungen müssen wir natürlich auch reagieren. Natürlich war auch der Wunsch, dass wir hier ein Gymnasium in Wildau haben. Der Landkreis hat sich aus welchen Gründen auch immer dagegen positioniert, was auch sein gutes Recht ist. So, wir alleine werden kein Gymnasium bauen können. Und so war es jetzt auch gewesen, wer nun auf wem zugegangen ist, das spielt für mich jetzt gar keine Rolle. Sondern wir haben damals schon 22, 23 gesagt, dass wir gerne die Oberschule in eine Gesamtschule umwandeln wollen. Das war damals aber gesetzlich und auch vom Gesetzgeber Land Brandenburg so nicht gewollt gewesen. Jetzt hat die Situation sich geändert. Und entsprechend hat der Landkreis auf seiner Ebene nun mal diesen Beschluss gefasst. Die werden hier, ob es Wildau ist oder wer auch immer, eine Ghost ausschreiben. So. Und nochmal, wir haben jetzt die Chance und nicht nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr. Beim Landkreis, da wird Herr Klein und Frau Liebe vielleicht besser sagen können, die Kinder stehen ja demnächst vor der Haustür. Da ist jetzt auch nicht mehr die Zeit, noch 100 Jahre darüber zu reden. Schaffen wir es jetzt oder schaffen wir es nicht? Und in Bezug auf die Finanzierung, so steht es auch in der Beschlussvorlage drinne. So haben wir es auch letzte Woche im Hauptausschuss gesagt. Die Fragen, die alle hier gestellt worden sind, die kann ich ja nachvollziehen. Aber in der Kürze der Zeit sind die unmöglich zu beantworten. Da muss man auch ehrlich miteinander umgehen. Und bei der Finanzierung ist es auch so, beim Landkreis gibt es eine Förderrichtlinie, wenn wir Schulträger bleiben. Der Landkreis gibt uns einen gewissen Anteil X für die Arbeit oder für die Umwandlung. oder gibt es uns nicht? Das muss natürlich im Vorfeld geklärt werden. Das andere Thema, was Herr Gröning angesprochen hat mit den Wildauern oder Nicht-Wildauer Kindern, das ist es ja so, auch wenn wir über die Oberschule reden oder auch über die Gesamtschule und die Stadt Wildau bleibt Träger, kriegen wir vom Landkreis den Teil der Nicht-Wildauer Kinder erstattet. Andersrum wäre es so, würden Wildauer Kinder in KW, in Eichwalde oder Zeuthen eine weiterführende Schule besuchen, würden wir an den Landkreis für die Wildauer Kinder das Geld bezahlen. So ist immer der rechtliche Stand. Wie sich das genau in 1 Million, 2 Millionen Euro auswirkt, können wir heute nicht sagen. Und deswegen haben wir auch letztes Mal nicht gesagt, wir geben jetzt mal hier 25.000 Euro aus. Das hat keiner gesagt. Wir haben gesagt, um einmal eine Kostengröße zu benennen, sind wir mit einem Planungsbüro im Gespräch mit überschaubaren Mitteln. Genau das, was auch Herr von Essen gefragt hat, über wie viel Geld reden wir denn? Das wissen wir aktuell gar nicht, zu ermitteln. Und das sind alles Aufgabenstellungen, die wir bis im ersten Quartal 26 beantworten müssen, den Stadtverordneten beantworten müssen. So. Und von daher fassen wir heute einen Grundsatzbeschluss, nicht mehr und nicht weniger, sondern der finale Beschluss würde ja dann erst im ersten Quartal 26 erfolgen, wenn unsere Prüfung abgeschlossen ist. Und nochmal, der Auftrag war ein Stadtverordnetenbeschluss aus 23, dass wir das alles prüfen sollen. Jetzt ist halt aus dem Prüfauftrag ein bisschen Realität dazugekommen. Und so ist es auch im Privatleben. Ich sage jetzt mal, mit 10 Leuten kommt man klar, mit 8 nicht, aber deswegen stelle ich auch die anderen 8 nicht in Frage und sage, das war jetzt verlorene Zeit. Und genauso ist es auch mit Gymnasium. Nochmal, das Gymnasium hätten wir uns gerne gewünscht, es hat halt nicht funktioniert. Und die Gesamtschule, muss man andersrum auch wieder sagen, war schon der Wunsch der Wildauer im Jahr 22 gewesen, auch noch vor dem Grundsatzbeschluss oder vor dem Beschluss der Stadtverordneten für den Prüfauftrag. Und von daher glaube ich schon, dass die Beschlussvorlage alles enthält, was für heute wichtig ist für den Grundsatzbeschluss. Wir haben ja auch nochmal die ganzen Fakten aus dem Bildungsausschuss, die Fragen auch nachgearbeitet. Das sieht man in Rot, wenn möglicherweise nicht alle Fragen beantwortet sind. Das werden wir auch heute nicht können. Ich kann immer nur wiederholen, so wie ich es auch im Hauptausschuss gesagt habe, wir haben jetzt die Chance und nicht nächstes Jahr. So, und entweder wollen wir diese Chance nutzen, oder wir wollen die halt nicht nutzen. Und das muss jeder Stadtverordnete dann für sich selber nachher in der Abstimmung abwägen. Wenn ein Stadtverordneter sagt, er macht es nicht, so habe ich es auch im Hauptausschuss gesagt, wird mein persönliches Leben auch weitergehen. Ich würde es aber für die falsche Entscheidung halten, weil wir uns hier für die Zukunft möglicherweise für die nächsten 50 Jahre das Abitur in Wildau verbauen werden. Zumindest das staatliche Abitur.
Vielen Dank, Herr Kerber. Und dann Herr Klein vielleicht auf die eine oder andere Frage. Herr Kerber.
Ja, Ergänzung dazu. Also wir sehen es ja genauso, dass wir schon der Meinung sind, das ist ein interessantes Thema, aber uns geht es genauso, wie Herr Scheiner oder Frau Scheiner es ja auch ausgeführt haben. Uns fehlen Informationen. Und natürlich hat er anders recht, es soll ja jetzt erst eine Machbarkeitsstudie entwickelt werden, um uns dann zu informieren. Aber es wäre trotzdem schön, wenn das, was man heute schon sagen könnte, was man eigentlich schon weiß, dass man das auch mitteilt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man bestimmte Dinge einfach ganz bewusst im Diffusen lässt, dass man ausweicht, dass man nicht antwortet. Es geht also uns immer wieder, offenbar auch Herrn Scheiner oder Ihre CDU-Fraktion, SPD, wie wird das Ganze finanziert? Wer ist der Träger? Ja, das ist eine einfache Frage. Also der Landkreis hat gesagt, er wird nicht Träger sein. Aber hier wird gesagt, wird das rumgeschwurbelt. Dann muss man doch klar sagen, ja, die Stadt Wildau wird Träger werden. Kann man doch mal klar sagen. So, dann ist die nächste Frage, die sich anschließt. Wer wird das Ganze bezahlen? Wer ist Bauherr? Wer finanziert das Ganze? Ist das die Stadt? Hat die Stadt vor, dass sie wie wo das macht? Aber kann man doch schon mal eine Richtung gehen, damit wir Vertrauen gewinnen und uns Gedanken machen können. So, dann ist eine weitere Sache, die für uns schwierig ist. Gymnasium sollte mal, wohnen Zahlen in den Orbit geschossen, 130 Millionen. Das ist absurd. Deshalb ist schon mal die Frage, könnte man eigentlich mal eine grobe Schätzung geben, was darf eigentlich eine Grundschule kosten oder eine Groß 30 Millionen, 40 Millionen, 50 Millionen, das sind ja alles wichtige Fragen, die man heute sehr wohl über den Daumen mal ermitteln kann. Da braucht man keine Planung für und dann könnte man das mitteilen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also wir wollen ja das gerne begleiten, aber wir würden gerne mitgenommen werden, weil wir dann vielleicht auch Anregungen dazu haben und so weiter. Aber das wird alles ganz bewusst verschoben, also hinausgezögert. Man will jetzt unbedingt die Machbarkeitsstudie machen, also sozusagen wieder in gewisser Weise vollendete Tatsachen schaffen. Und ich würde mich freuen, wenn man einfach das mal sagt, was man schon weiß oder was man vorhat, damit wir tatsächlich mitgenommen werden. Also vielleicht noch eine Ergänzung. Ich hatte, das werden Sie vielleicht dann auch noch selber sagen, wort bei einer Veranstaltung, da war auch der Landrat da, da haben wir am Rande zufällig auch über dieses Thema gesprochen. Der Landrat hat gesagt, dass der Landkreis das grundsätzlich unterstützt, ja, und sich auch mit Förderung, ich sag mal mit Zuschüssen daran beteiligen möchte, aber eben da wurde auch klar gesagt, es gibt dort Faustformeln, ja, oder also Werte, die man dafür ansetzt. Also man wird natürlich nicht uferlos zur Verfügung stehen, ja, da gibt es also Benchmarks und so weiter. Das heißt also auch, wenn man das machen will, muss man wissen, das Risiko für diese Maßnahme wird bei der Stadt liegen. Also wenn Kosten aus dem Ruder laufen, wenn es teurer wird, der Landkreis wird das sicherlich irgendwo begrenzen. Und das sind ja auch wichtige Entscheidungen für uns. Wenn wir so eine Entscheidung treffen, sind wir bereit, heute über 40 zu entscheiden, wenn es 50, dann wenn es 60. Und das würde mich freuen, wenn wir da mehr Informationen bekommen. Aber vielleicht sagt Herr Klein dazu was.
Herr Klein.
Gerne. Ja, ach so. Ich gehe davon aus, haben ja alle Fragen gestellt. Also von daher wird es ja da keine andere Meinung geben.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Zunächst erstmal Dankeschön, dass Sie mir das Rederecht eingeräumt haben und ich insofern in der Lage bin, dann auch Ihre Fragen zu beantworten. Ich würde vielleicht so ein bisschen versuchen, erstmal so ein bisschen Grundsätzliches zu sagen und dann werde ich versuchen, einige Fragen zu beantworten. Einige kann ich natürlich nicht beantworten, aber das werden wir dann sehen. Zunächst erstmal vielleicht nochmal eingangs. Wir haben im Landkreis Dahme-Spreewald eine Schulentwicklungsplanung beschlossen. Wir haben eine Teilfortschreibung quasi vorgenommen und haben vor allen Dingen den nördlichen Teil des Landkreises betrachtet. Und dabei haben wir festgestellt, dass ab dem Schuljahr 28/29 eine erhebliche sozusagen Kapazitätsnot, vor allen Dingen in der Planungsregion, wo wir uns hier gerade befinden, Zeuthen, Eichwalde, Willau und Schulzendorf. Und zwar haben wir festgestellt, dass wir mindestens sozusagen 4 Gymnasialzüge und mindestens 2 bis 3 Oberschulzüge benötigen ab dem Jahr 28/29. Und von den 4 Gymnasialzügen müssen, und das ist quasi nicht unsere Idee, sondern das hängt von dem Übergangsverhalten der Schüler bzw. der Eltern ab, davon müssen 2 AHR-Züge sein. Das heißt Züge, die von der 7. bis zur 12. Klasse tatsächlich als Gymnasialzüge laufen. Natürlich, wir hatten als Landkreis grundsätzlich zunächst die Idee, das quasi selber zu stemmen. Das würde dann bedeuten, dass wir ein Gymnasium bauen und eine Oberschule. Das sind 2 Schulen. Wenn man jetzt mal die Kosten für 2 Schulen in dieser Größenordnung inklusive Sporthallen kalkulieren müsste, liegen wir etwa so bei 100 Millionen Euro. Das ist natürlich klar, dass das finanziell für den Landkreis auch eine sehr große Herausforderung darstellt. Zumal, Sie werden das vielleicht auch der Presse entnommen, auch dem Landkreis Dahme-Spreewald aktuell es finanziell nicht so gut geht. Das heißt, wir streben aktuell ein Haushaltssicherungskonzept an und werden uns wahrscheinlich ab dem Jahr 26 auch in der vorläufigen Haushaltsführung beziehungsweise im Haushaltssicherungskonzept befinden. Insofern haben wir dann, Sie kennen die Geschichte ja auch, die brauche ich nicht wiederholen, haben wir dann im April diesen Jahres den Beschluss gefasst, dass wir eine Gesamtschule mit 2 AHR-Zügen in der Planungsregion Zeebs, also hier Zeuthen, Eichwalde, Wildau, Schulzendorf, errichten wollen. Das ist sozusagen dann das Ergebnis, weil wir gesagt haben, okay, wenn denn jetzt schon das Land Brandenburg es ermöglicht, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe zu errichten, dann wollen wir das auch. Dann brauchen wir keine 2 Schulen bauen, sondern wir können das alles in einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe vereinen. Und das Ganze, wie gesagt, hier in der Planungsregion. Natürlich, wir kannten das Interesse der Stadt Wildau schon länger, dass sozusagen hier gerne die Möglichkeit geschaffen werden soll, das Abitur auch hier abzulegen. Insofern waren wir da sehr offen jederzeit und haben gesagt, okay, wenn die Stadt Wildau sagt, sie möchte das gerne mit uns durchführen, dann stehen wir da sehr offen gegenüber und haben natürlich auch relativ zeitnah, als das Interesse bekundet wurde, auch Beratungen durchgeführt. Wir haben sozusagen die Kollegen vom MWJS mit an den Tisch genommen. Wir haben die Kollegen vom staatlichen Schulamt mit an den Tisch genommen und haben sozusagen alles mal diskutiert, ob es möglich wäre oder nicht. Grundsätzlich kann man sagen, aus Sicht des MWJS und des staatlichen Schulamts bestehen jetzt erstmal keine Einwände, quasi dass so eine Umwandlung der Oberschule in eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe erfolgen kann. Natürlich ist es für den Landkreis von Vorteil, wenn die Stadt Wildau aus der Oberschule eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe errichtet, weil dann brauchen wir quasi nur noch die dann sozusagen fehlenden Oberschulzüge wieder errichten. Das heißt, wir können wesentlich kleiner die Sache errichten. Wir brauchen dann nur noch eine 4-zügige Oberschule selber errichten. Das ist also tatsächlich auch ein Kostenfaktor. Wenn wir schon bei den Kosten sind, Herr Anders hat es treffend berichtet, das Thema Schulkostenbeiträge ist ja letztlich so konzipiert, dass immer sozusagen man für die eigenen Schüler sozusagen keine Erstattung bekommt, aber für die fremden Schüler, die eigene Schule besuchen, zahlt der Landkreis die sogenannten Schulkostenbeiträge. Andersrum bedeutet das natürlich auch, und das hat Herr Anders auch treffend dargestellt, dass Sie als Stadt Wildau immer dann sozusagen für den Besuch Ihrer Kinder in anderen Kommunen bezahlen müssen im Rahmen der Schulkostenbeitragsberechnung. Die Frage nach der Trägerschaft ist relativ einfach zu beantworten. Ich kann zumindest aus der Verwaltungssicht hier die Frage wie folgt beantworten. Es ist zunächst nicht vorgesehen, dass der Landkreis Träger dieser Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe wird. Das haben wir auch im Gespräch mit der Stadt Wildau mehrfach auch deutlich gemacht, dass wir kein Interesse haben. Wir können das auch relativ locker jetzt erstmal sagen. Es gab ja bisher auch noch kein offizielles Bekunden der Stadt Wildau, ob denn die Trägerschaft von der Stadt Wildau an den Landkreis Dahme-Spreewald übergeben wird. Das ist ja im Prinzip so, das Verfahren. Natürlich kann die Stadt Wildau sagen, wir wollen nicht mehr Träger sein, macht doch bitte der Landkreis. Da gibt es im Schulgesetz eine relativ einfache Verfahrensweise. Sie können uns das anbieten. Wir können aber auch Nein sagen. Wahrscheinlich würden wir das tun. Das hätte dann zur Folge, dass wir etwas mehr Finanzierung sozusagen in die Hand nehmen müssten, weil wir müssten dann auch die Schulkostenbeiträge finanzieren für Ihre Kinder aus Wildau. Wenn wir aber sagen, wir übernehmen die Trägerschaft, dann würde das bedeuten, dass wir von Ihnen das gesamte Vermögen unentgeltlich übertragen bekommen. Das heißt, alles, was sozusagen mit der Schule in Verbindung steht, verkaufen Sie nicht an den Landkreis, sondern übertragen Sie quasi mit 0 Euro an den Landkreis und wir nutzen es als Schule. Sollten wir irgendwann die Schule aufgeben, dann ist natürlich dann wieder eine Vermögensauskehr möglich. Allerdings, wie gesagt, im Rahmen der Trägerschaftsübertragung wären da keine sozusagen finanziellen Mittel über den Tisch geschoben. Zur finanziellen Förderung. Sie haben es auch zutreffend berichtet. Der Landkreis Dahme-Spreewald hat, weil uns natürlich auch klar ist, dass wir es tatsächlich nicht schaffen, in so kurzer Zeit mehrere Schulen gleichzeitig zu bauen, haben wir gesagt, wenn uns die Kommunen gerne unterstützen wollen, dann sehen wir das positiv und würden hierzu die Schulkosten sozusagen oder würden die Investitionskosten fördern. Und dazu haben wir die Schulbaukostenförderrichtlinie erlassen. Die sieht vor, dass in den Fällen, wo halt eine Umwandlung, Neuschaffung oder sozusagen Erweiterung einer weiterführenden allgemeinbildenden Schule erfolgen soll, der Landkreis sich mit bis zu 100% der Investitionskosten beteiligen kann. Das ist eine Entscheidung des Kreistages, hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie finanzstark sozusagen die Kommune ist, die den Antrag stellt. Das wird dann im Einzelfall auch geprüft. Dazu noch eine Anmerkung. Das Ganze ist allerdings so konzipiert, dass diese Schulbaukostenförderung nicht rückzahlungsfrei geschieht, sondern wir haben uns mit dem Kreistag darauf verständigt, dass wir diese Förderbeiträge im Rahmen der differenzierten Kreisumlage uns wieder sozusagen von den Schulnutzerkommunen zurückholen. Das war eine Vereinbarung mit allen Bürgermeistern und Amtsdirektoren. Das heißt im Prinzip, sie bekommen die Förderung und zahlen die dann auf 30 Jahre im Rahmen der Schulkostenbeitragsrechnung oder der differenzierten Kreisumlage wieder zurück. Also insofern ist der Vorteil für die Kommune nur folgender. Sie muss die Kredite nicht aufnehmen, das übernimmt der Landkreis. Und im Prinzip hat dann das finanzielle Risiko erstmal beim Landkreis sozusagen geparkt. Dann, Herr Kröning, Sie hatten es nochmal gesagt, wir können als Landkreis nicht beeinflussen, wie viele Kinder zum Gymnasium gehen. Das entscheiden sozusagen die Eltern. Und bei einer Übergangsquote von 48% ist es halt so, dass wir tatsächlich im Moment Kapazitätsengpässe haben und definitiv Gymnasialzüge errichten müssen. Dann gab es noch eine Frage, ob es irgendwo ähnliche Beispiele gibt. Das MJS hat uns benannt im Landkreis Oberhavel. Gibt es eine ähnliche Schulform, wo auch das Gymnasium oder eine gymnasiale Stufe von 7 bis 12 sozusagen ermöglicht wird? Das ist ein relativ kompliziertes Prozedere. Es kann auch nur 10 solcher Schulformen im Land Brandenburg geben. Man muss da auch eine Entscheidung des Bildungsausschusses des Landtages mit herbeiführen. Also das ist nochmal ein kompliziertes Verfahren. Allerdings, weil wir halt tatsächlich Kapazitätsengpässe vorweisen, gehen wir davon aus, dass auch hier das Land uns da sehr positiv begleiten wird. Ja, das war erstmal so das, was ich so aus den Fragen entnommen habe. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Klein. Ich habe auf der Liste Frau Scheiner, Herrn Gröning, Herrn Anders, Frau Krebs. Frau Scheiner.
Ja, Herr Klein, vielen Dank. Das deckt sich so in etwa mit dem, was wir selbst uns erarbeitet haben und ist natürlich nicht das, was wir gehofft haben, von Ihnen vielleicht zu hören. Ich will aber noch mal kurz zusammenfassen. Also ich habe jetzt so aus der Diskussion herausgehört, dass wir alle eigentlich irgendwie dafür sind, manche mehr, manche weniger, manche überzeugter, manche weniger überzeugt, aber dass wir grundsätzlich an diesem Beschluss, den Herr Anders ja schon erwähnt hat, von vor 2 Jahren, 3 Jahren, festhalten wollen, dass wir dieses Vorhaben grundsätzlich befürworten. Wie auch schon im Bildungsausschuss habe ich den Eindruck, dass auch hier heute sich doch tatsächlich wir uns in erster Linie an dem Wörtchen soll in dem Antrag stören. Das war ja auch im Bildungsausschuss schon das Hauptthema, dass das so ein bisschen bindenden Charakter mit sich bringt. Von daher würde ich gerne, weil wir irgendwie auch die Kuh so ein bisschen vom Eis bringen wollen, wir müssen ja irgendeine Entscheidung treffen, und es einfach rundweg abzulehnen, ist sicherlich grundsätzlich schwierig für die zukünftigen Entscheidungen dann. Von daher wäre mein Vorschlag ein Änderungsantrag, in dem das Wörtchen soll in Absatz 1 in kann ersetzt wird und der Absatz 2, Moment, der Absatz 2 geändert wird in der Bürgermeister wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zu prüfen und die Stadtverordnetenversammlung zur weiteren Abstimmung zeitnah vorzulegen. Damit vergeben wir uns nichts, haben trotzdem grundsätzlich unser Interesse bekundet und der Bürgermeister hat weiterhin die Möglichkeit, mit dem Landkreis zu verhandeln. Das möchte ich als Änderungsantrag stellen.
Vielen Dank. Änderungsantrag ist notiert. Herr Gröning.
Ja, vielen Dank, dass ich sozusagen direkt antworten darf. Ich kann das aus Ihrer Position sehr gut nachvollziehen, dass Sie sozusagen sich noch ein bisschen die Sachen offen lassen möchten. Das Problem ist allerdings, wir müssen zum Schuljahresbeginn 28/29 die genannten Kapazitäten definitiv schaffen als Landkreis. Das heißt, wenn wir von Ihnen keine verbindliche sozusagen Richtung bekommen, also eine verbindliche Aussage, dass Sie sozusagen die Umwandlung der Oberschule in eine Gesamtschule vornehmen, dann müssen wir, weil wir sonst zeitlich es gar nicht anders schaffen, denn wir müssen jetzt im Oktober bereits beginnen, das Interessensbekundungsverfahren nach unserer Beschlusslage für eine 6-zügige Gesamtschule am Standort Zeebs sozusagen durchführen. Das heißt, wir können nicht mehr warten. Und wenn die Stadt Wildau jetzt sagt, naja, wir überlegen uns das noch, dann kann ich Ihnen sagen, dann wird der Kreistag definitiv an seinem Beschluss weiter festhalten und ein Interessenbekundungsverfahren durchführen. Wenn Sie sich dann bewerben, ist das eine andere Frage. Allerdings ist dann sozusagen eigentlich das Fenster, was jetzt gerade offen ist, geschlossen, weil wir haben die Zeit nicht. Wir werden bei einem positiven Votum der Stadt in der heutigen Sitzung, werden wir sofort den Kreisausschuss in der nächsten Woche mit einer Beschlussvorlage sozusagen darum bitten, den Beschluss abzuändern und nur noch sozusagen eine 4-zügige Oberschule in der Planungsregion zu errichten. Das heißt, wir werden sofort unsere Planung umstellen, weil wir tatsächlich aufgrund der Zeitnöte gar nicht anders können.
Lassen Sie uns gerne in der Reihenfolge bleiben, Frau Scheiner. Herr Gröning, Herr Anders, Frau Krebs, dann nehme ich an, Frau Scheiner nochmal und dann Herr Scheiner. Oder wollen wir es diesmal andersrum machen, Herr Scheiner?
Also erstmal möchte ich den Vorschlag von Frau Scheiner begrüßen, den sie da vorgetragen hat. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen entsetzt. Was ist eigentlich ein Grundsatzbeschluss, wenn ich heute sage, ja, also ich beschließe grundsätzlich, die Stadt soll sich mal kümmern und dann sagen wir im halben Jahr, du, der Grundsatzbeschluss fanden wir doch nicht so doll, wollen wir nicht. Und Sie sagen uns jetzt heute, entweder jetzt sagen wir ja, für immer und ewig, oder wir schweigen für immer. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Klein, Sie sind ein sympathischer Mensch und ich finde doch alles in Ordnung, was Sie sagen und kann das alles begrüßen. Ich fühle mich im Grunde genommen veräppelt von meiner Verwaltung, die mir im Grunde genommen mehr oder weniger durch die Hintertür so eine Sache abverlangen will. Und wo ich sage, jetzt gerade werde ich nicht dafür stimmen, weil ich einfach sage, das geht nicht. Ich kann nicht innerhalb von 5 Minuten dafür eine Entscheidung treffen, ob wir eine Ghost wollen oder nicht wollen, ohne dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich habe auch ein Déjà-vu, weil das Gleiche hatten wir schon mal im Gymnasium. Da hieß es auch, wenn ihr nicht heute abstimmt, wenn ihr nicht heute Ja sagt, dann wird das nie wieder was werden. Das Gymnasium ist kilometerweit weg, also das ist bis zum Orbit und zurück. Die andere Sache, die ich anmerken möchte, 28/29. Also Herr Klein, gucken Sie mal auf das Tempo dieser Stadt. Ja,
28/9 haben wir niemals auch nur darüber nachgedacht, eine Schule fertigzustellen und zu eröffnen. Und wenn ich von dem Bürgermeister höre, der dann sagt, ja, dann nehmen wir die Container, bei 28/29 sitzen unsere Kinder in der Grundschule und der Container ist dann frei. Auch darüber muss ich ein bisschen schmunzeln und lächeln, weil darauf würde ich nicht wetten. Ich meine, ich haue jetzt zwar der eigenen Stadt mehr oder weniger in den Kopf, aber ich sehe, was hier gerade abläuft. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch die Zahlen, die Schülerzahlen sind ja rückläufig. Also wir reden ja jetzt schon darüber, dass die Kitas nicht mehr voll wären und irgendwann trifftet ja auch dann wieder die Schule. Also zwei Sachen. Ich lasse mich nicht von Ihnen erpressen innerhalb. Ich muss jetzt Ja sagen. Und das Zweite ist halt, 28/29 ist in dieser Stadt so unrealistisch wie der Flug zum Mars.
Herr Anders.
Gut, ich bleibe bei meiner Aussage erstmal, das ist eine Chance. Das, was auch Herr Klein gesagt hat, steht auch so in der Beschlussvorlage. Was der Landkreis nach und im Grundsatzbeschluss für sich entscheidet, das ist nicht das Problem der Stadt Wildau, sondern wir beziehen uns hier auf unsere Beschlussvorlage, die steht im ersten Quartal 26, werden alle Fragen, die für die Entscheidung der Stadt Wildau relevant sind, beantwortet sein und dann wird ein Beschluss gefasst. Wie der Landkreis mit dem Grundsatzbeschluss umgeht, das haben wir nicht in der Hand, das haben die Stadtverordneten nicht in der Hand, sondern das entscheidet alleine der Landkreis. Wer hat jetzt gesprochen?
Herr Gröning leider schon wieder.
Ja.
Herr Gröning, bitte immer warten.
Also nochmal, die Kollegen und der Bürgermeister können nur für die Stadt Wildau sprechen. Und da steht alles in der Beschlussvorlage drinne. Punkt. Das Gespräch mit dem Landkreis war irgendwann, glaube ich, Ende Juli, dass sich der Landkreis vorstellen könnte, hier die Oberschule in eine große umzuwandeln, ob wir diesen Schritt mitgehen wollen. Da haben wir Ja gesagt. Wir haben Anfang September in dem Fachausschuss Stadtentwicklung mit diesem Thema angefangen. Heute haben wir den 30. September. Dass bis dahin die Fragen alle noch nicht geklärt sind, ich glaube, das schließt sich von alleine. Das andere ist, auch mit der Trägerschaft steht drin, dass der Landkreis es eher nicht möchte. So hat es auch Herr Klein gesagt. Grundsätzlich nein, grundsätzlich lässt auch Ausnahmen zu. Und wenn es der Landkreis nicht wird, naja, dann brauche ich nicht studiert haben, um zu wissen, dass es die Stadt Wildau sein muss. So, das erschließt sich auch von alleine. Und hier möchte ich auch nochmal wiederholen und auch betonen, ich lasse mich hier nicht vorwerfen, dass ich hier bestimmte Sachen vorenthalte, dass ich hier rumschwafle, was verbitte ich mir? Das muss ich mal so deutlich sagen. Das ist eine Unterstellung, das ist eine Verleumdung hier vor Bürgern, die ich so nicht stehen lassen möchte, zu behaupten, ich unterlasse hier irgendwelche Informationen. So ein Ton, wenn wir den hier anschlagen, dann lernt ihr mich auch richtig kennen, sage ich so, wie es ist.
So, vielen Dank. Ich bitte dann alle, Herr Gröning, Frau Krebs ist dran.
Ja, ich wünsche Ihnen auch erst nochmal, auch wenn zu später Stunde, allen schönen guten Abend. Ich finde die Umwandlung eines Gymnasiums zur Gost gut. Nicht nur ich, sondern auch die Fraktion, also die Linke. Was meine Frage an Herrn Klein ist. Herr Klein, Sie haben darüber gesprochen, die Beteiligung wird sein, dass Sie 100% der Kosten erstmal in Kredite der Schule übernehmen würden, in Kreditform. Und wenn ich das richtig verstande, die Förderrichtlinie besagt, dass maximal bis zu 100% sogar die Schule gebaut werden könnte aufgrund von Krediten des Landkreises, die der Landkreis aufnimmt. Und die werden dann sukzessive zurückgezahlt. Die Frage ist, passiert dann eine 100%ige Rückzahlung oder bleiben dann vielleicht auch noch Kosten, die der Landkreis dann tatsächlich, mit denen sich der Landkreis tatsächlich am Bau der Schule beteiligt, beteiligen wird? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ach so, und die zweite Frage war, was verlieren wir eigentlich, wenn jetzt doch ein Interessenbekundungsverfahren stattfindet? Also an und für sich, ich finde es gut mit der GOST. Ich finde es auch gut, dass Wildau ein staatliches Abitur anbieten würde. Wir sind alle etwas unter Druck. Wir haben Angst, dass die Kosten uns übersteigen werden, unsere Möglichkeiten übersteigen werden. Der Landkreis freut sich, weil die Kommune die Kosten mit übernehmen wird. Die Frage ist, so höre ich das, entweder entscheiden wir uns jetzt und dann umgehen wir das Interessenbekundungsverfahren. Was haben wir dadurch gewonnen?
Frau Scheiner.
Ich weiß,
dafür. Ich wollte noch eine Nachfrage an Herrn Klein stellen, weil Sie das jetzt so explizit gesagt haben und sich an meinem Kann stören. Kann heißt ja nicht, kann nicht. Also von daher, was stört Sie denn jetzt an der Kompromissformulierung?
Herr Klein, ich würde noch ein bisschen sammeln. Kommt vielleicht noch was dazu? Herr Scheiner, Herr Kerber, Frau Krischan.
Also, ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Klein oder auch an Frau Liebe. Die bezieht sich auf die Grundzahlen, die Sie heranziehen, um diesen Notstand zu erklären. Also, wir brauchen mehr Plätze. Wenn ich die ursprüngliche Studie des Landkreises richtig lese, die ursprüngliche, dann gehen die Zahlen noch Mitte der 30er Jahre, zumindest in dieser für die Schulleitplanung, herangezogen, dann geht die Mitte der 30er Jahre rapide runter. Und zwar richtig rapide runter. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, das wird Ihnen ja auch nicht verschlossen geblieben sein, einen mehr als radikalen Einbruch der Geburten im Landkreis, insbesondere im Norden. Und zwar wirklich radikal, auch nicht begründbar mit dem, was immer herangezogen wird. Das ist wegen der kriegerischen Auseinandersetzung und weil Corona damals war. Nein, es ist ganz einfach so, lässt sich auch an landesstatistischen Daten insofern erklären, dass wir, bitte jetzt nicht falsch verstehen, 65% der gebärenden Mütter aus Migrationsfamilien haben und 35% der gebärenden Mütter aus deutschen Familien. Das heißt, es wird eindeutig sichtbar, dass das nicht nur kurzweilig ist, sondern dass das eine Zahl ist, die uns bei dem jetzigen Zeitpunkt, so wie sie sich uns darstellt, kurzer Einwurf, Königs Wusterhausen, 453 freie Kindergartenplätze. 453 in Königs Wusterhausen. Unsere will ich gar nicht erst abfragen. Gibt also endlose Geschichten. Potsdam schließt 4 Kindergärten. Also alles solche Zahlen, die uns normalerweise eigentlich ein Hallo herbeirufen sollten, statt ein, es geht immer weiter voran. Ich will ja durchaus attestieren, dass man sagt, wir müssen aber auf den Eventualfall vorbereitet sein. Dieser Eventualfall würde aber für uns bedeuten, Zuzug. Und zwar Zuzug in Größenordnung. Königspark, 15.000 Leute, Zesen nochmal, da gibt's ja diese tolle Planungsfirma da aus Berlin, 40.000 insgesamt, 40.000 neue Menschen oder Zuzüge in unserer Gesamtregion. Wir wollen gar nicht über Wildau reden. Das sind alles Zahlen, dass ich die Sorge habe oder wir die Sorge haben, wir bauen, und das müssen wir auch irgendwo dann den Bürgerinnen und Bürgern erklären, wir bauen auf Teufel komm raus Kapazitäten auf, die wir nachher nur noch füllen können, indem wir sagen müssen, friss Vogel oder stirb, so wie Sie es vorhin gesagt haben, mit kann und soll. Ja, jetzt haben wir die Dinger, jetzt müssen wir das auch so machen. Und das ist zumindest für unsere Fraktion so, dass wir sagen, das möchten wir nicht. Wir möchten Zuzug nicht verhindern, aber wir möchten ihn weitestgehend dämpfen. So, insofern vielleicht das auch nochmal etwas zur Erläuterung, weil wir so ein bisschen, dass wir weiterhin das vom Bürgermeister und von uns hier eigentlich ja einhellig bekundete Interesse an diesem gymnasialen Zweig haben, aber dass wir es nicht als zwingend ansehen, heute über kann oder soll zu, also über soll zu entscheiden, sondern kann. Dann ist es eben so, wie Frau Krebs sagt, dann gibt es eben ein Bekundungsverfahren und dann werden wir eben gucken. Ich persönlich habe hier meine Meinung ja auch zu den Ideen in Schulzendorf schon genannt. Warten wir mal ab, was am Sonntag für ein Wahlergebnis da rauskommt. Dann gibt's auch in Schulzendorf keine Schule. Ja, das ist so sicher wie es Amen in der Kirche, wenn das passiert, was man sich vorstellen kann. Und dann sieht die Sache völlig anders aus. Dann kann Herr Henschel in Schönefeld bauen, so viel wie er will, damit er seine Teile kriegt. Aber dann kriegt der Landkreis da im Zweifelsfall auch genug Schüler noch unter.
Okay, dann Herr Klein kurz dazwischen, sonst wären es zu viele Fragen. Alles gut, ja.
Okay, das ist jetzt quasi so ein Rundumschlag auch Richtung Schulentwicklungsplanung. Ich versuche es mal relativ kurz zu halten. Sie haben die Schulentwicklungsplanung angesprochen. Ja, wir haben eine Schulentwicklungsplanung vorgenommen und haben uns sozusagen auch extern beraten lassen und haben mehrere Trends angenommen. Wir haben einen Trend angenommen, der sozusagen weiter in die Höhe geht. Wir haben einen Trend angenommen, der quasi eine Trendumkehr bedeutet. Das heißt, es wird nicht mehr so weitergehen, sondern es verändert sich was, und wir haben ein mittleres Szenario angenommen. Und unsere Schulentwicklungsplanung basiert auf diesem mittleren Szenario, dass weder das ganz zu Ende ist, noch so weitergeht wie bisher. Und wir haben die Schulentwicklungsplanung für weiterführende Schulen hat ja folgenden Vorteil. Wir reden halt nicht über Kindergartenplätze, die ja sehr kurzfristig entstehen, sondern wir können langfristig sozusagen die Sache planen. Wir können jetzt schon die Kinder sehen, die in die weiterführenden Schulen kommen. Das ist unser Vorteil. Den haben Sie als Kommune bei der Kita-Bedarfsplanung nicht. Wir können jetzt schon sehen, welche Kinder sind jetzt auf der Welt und gehen in eine weiterführende Schule. Und wir haben unsere Schulentwicklungsplanung jetzt im Juli schon quasi mit einem Monitoringbericht mal untersucht, haben geschaut, sind wir denn in die richtige Richtung unterwegs. Und wir haben das mal exemplarisch mal auch für die Planungsregion Nord getan. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass bis zum Jahr 2034, 35 die Anzahl der Gesamtschüler in der Planungsregion Nord, also wir reden hier von der 7. bis zur 13. Klasse, von 5.300 Schüler auf 6.300 Schüler anwachsen wird. Also wir werden weiterhin sozusagen, der Peak wird wahrscheinlich 28, 29 in der 7. Klasse anfangen. Der zieht sich aber durch, weil die Kinder müssen wir ja weiter zur Schule schicken. Das kann dann durchaus bedeuten, dass wir dann anfangen, nach und nach sozusagen wieder weniger Züge in der 7. Klasse zu machen. Aber die Züge, die wir mal begonnen haben, die müssen wir ja durchführen. Das heißt, wir sehen schon, dass mindestens bis zum Jahr 35, 36 der Bedarf auf jeden Fall anhand der Schülerzahlen gegeben ist. Also da haben wir derzeit keine Befürchtung, auch wenn Sie das im Kita-Bereich im Moment anders feststellen. Ungeachtet dessen, Sie wissen ja, was passiert, wenn die Schüler aus der weiterführenden Schule entlassen werden. Die gehen zur Berufsausbildung. Da kommt dann quasi für uns das nächste Problem. Wir brauchen Plätze an den Oberstufenzentren. Auch da haben wir jetzt aktuell schon die Problematik, dass wir nicht wissen, wo wir mit den Schulabgängern dann aus den weiterführenden Schulen hinkommen. Das heißt, wir machen uns jetzt auch schon Gedanken, wo können wir sozusagen OSZs noch schaffen? Können wir noch ein zweites oder ein drittes OSZ bauen? Da können wir natürlich dann auf die Schulen gegebenenfalls zurückgreifen und können sagen, okay, wir haben Schulplätze, dann nutzen wir sie sozusagen teilweise für die OSZ-Schüler. Nutzen wir übrigens jetzt auch schon. Teilweise sind OSZ-Klassen bei uns schon im Gymnasium untergebracht. Das dazu. Dann vielleicht die Erwähnung 28, 29 ist ja sowieso unrealistisch. Ich möchte jetzt hier nicht sozusagen für die Stadt Wildau reden, aber wir reden hier tatsächlich bei der Umwandlung von einer Oberschule in eine Gesamtschule davon, dass wir dann im Jahr 28, 29 zwei zusätzliche Klassen aufnehmen. Dazu muss ich keinen Bau von 30 Millionen Euro sozusagen hinstellen, sondern da kann man durchaus sogar prüfen, ob man vielleicht sogar diese zwei Züge noch in dem bestehenden, sozusagen in der bestehenden Oberschule unterbringen kann. Also wenn wir uns mal sozusagen ihre Raumkapazitäten anschauen, wenn das so stimmt, ich glaube, das waren so, glaube ich, 24 allgemeine Unterrichtsräume, dazu kommen noch einige Fachunterrichtsräume, müsste man durchaus sogar sozusagen bis zum Jahr 31, 32 vielleicht sogar mit der bestehenden Oberschule so weit kommen, dass man das erstmal abfängt und danach, wenn die Schüler dann erstmalig in die Sek 2 wechseln, dann wird es ein Problem, dann müssen sie sich natürlich Gedanken machen. Also insofern, es ist nicht so dramatisch, dass wir sozusagen 28, 29 eine Schule für 30 Millionen Euro von der Stadt Wildau hingebaut bekommen müssen. Frau Scheiner, mich hat so ein bisschen an Ihrem Vortrag gestört, dass Sie gesagt haben, dann kann die Stadt Wildau ja nochmal in die Verhandlungen mit den mit dem Landkreis gehen. Wir können da nicht mehr verhandeln. Also wenn der Beschluss sozusagen heute gefasst wird, dann muss die Stadt Wildau tatsächlich anfangen zu arbeiten und sozusagen ein Konzept erstellen, wie das sozusagen umgesetzt werden kann. Eine Verhandlung wird tatsächlich nicht mehr, da wird die Zeit nicht mehr ausreichen. Insofern, von mir aus, Sie können als Stadt immer beschließen, was Sie wollen. Wir müssen das natürlich dann so bewerten und müssen schauen, wie realistisch ist denn tatsächlich dieser Gedanke, dass Sie eine Oberschule umwandeln in eine Gesamtschule. Wenn das für uns unrealistisch ist, also mit uns meine ich jetzt nicht mich und Frau Liebe, sondern ich meine unsere Vertretung in den Kreistag. Wenn der Kreistag einschätzt, dieses Versprechen der Stadt Wildau ist uns zu vage, dann kann es durchaus sein, dass der Kreistag sagt, gut, dann bleiben wir beim Beschluss Interessenbekundungsverfahren. Jetzt haben Sie gesagt, was ist denn daran so schlimm, wenn wir das machen? Wir brauchen eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Das heißt, wenn Sie uns eine zusätzliche Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe bieten, gerne. Ansonsten ist das für uns nicht attraktiv, weil wenn Sie nur Ihre Umwandlung dann im Rahmen des Interessensbekundungsverfahrens anbieten, müssen wir wieder eine Oberschule bauen. Das heißt, uns fehlt dann wieder die Zeit. Das heißt also, es hilft uns nicht, wenn Sie uns dann sozusagen sagen im Interessensbekundungsverfahren, wir hätten da die Idee, wir wandeln einfach um, sondern Sie müssten uns dann schon eine
neue Gesamtschule mit Gymnasiale Oberstufe anbieten. Nochmal zum Schulentwicklungsplanung, das hatte ich vergessen. Also die Schulentwicklungsplanung ist ja nicht sozusagen eine Idee von Frau Liebe, die sozusagen im stillen Kämmerlein. Nein, es war jetzt auch nicht, ich wollte nur sagen, das ist natürlich ein Werk, was auch vom MBJS gesichtet wird, und auch das MBJS hat eigene Zahlen, und die legen ihre Zahlen über unsere Zahlen und sagen, passt das oder passt das nicht, und das MBJS hat unsere Teilfortschreibung tatsächlich auch genehmigt. Genau. Das wäre jetzt erstmal so mein Statement dazu. Ach so, hier war noch, glaube ich, die Frage, wie beteiligt sich denn der Landkreis an den Kosten, Baukosten eines Gymnasiums? Am Ende ist ja das Problem, dass der Landkreis sich ja überwiegend aus der Kreisumlage finanziert. Das heißt, wir haben mit den Städten und Gemeinden gesprochen, wie hoch kann sich denn die sogenannte Kreisumlage entwickeln? Und da wurde ein Wunsch sozusagen formuliert, und den haben wir dann auch als Beschlussfassung im Kreistag so gefasst, dass wir gesagt haben, dass zukünftig im Rahmen der Schulkostenbeiträge auch die Gymnasien der Schulkostenbeitragsrechnung unterzogen werden. Das heißt, jede Gemeinde, jede Stadt beteiligt sich an den Kosten der Gymnasien entsprechend ihrer Schülerzahlen. Das heißt, insofern refinanzieren wir unsere Kosten über eine differenzierte Kreisumlage. Das heißt, wir belasten jetzt nicht, ich sag's mal ganz einfach, nicht die Gemeinde Müllegure im Süden des Landkreises mit den Gymnasialkosten hier im Norden des Landkreises, sondern tatsächlich nur da, wo die Schüler auch wirklich hingehen. Das heißt, am Ende wird das sowieso im Rahmen eines Umlageverfahrens dann auf die Städte und Gemeinden umgelegt. Also insofern beteiligen wir uns schon. Allerdings, wir holen uns quasi die Kosten dann von der kommunalen Ebene wieder, weil wir ja gar nicht über eigene Steuereinnahmen verfügen.
Vielen Dank, Herr Herr Gröning wollte sich befleißigen, nicht mehr dazwischen zu rufen, glaube ich. Herr Kerber, Frau Krischan, Frau Scheiner.
Ja, Herr Anders, wenn Sie den Eindruck hatten, dass ich Sie persönlich angreife, möchte ich mich dafür entschuldigen. Das war nicht meine Absicht. Ich habe Sie auch nicht persönlich angesprochen, sondern die Stadt insgesamt. Frau Scheiner hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Frau Scheiner sagte nach dem Vortrag von Herrn Klein, dass das, was er erzählt hatte, auch das ist, was wir uns so selber irgendwie erschlossen haben aus eigener Recherche. Uns geht es auch so. Und das, was Herr Klein hat das super präsentiert, sehr präzise, sehr klar. Wir haben alle, glaube ich, sehr viel Aufklärung heute bekommen. Aber das, was Sie erzählt haben, ist ja nicht heute von ganz taufrisch von heute, sondern das sind sicherlich allgemeine Informationen, die wir auch hätten von unserer Stadt schon erwarten können. Und das, also Ihnen geht es wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite genauso wie uns. Wir haben jetzt einen viel tieferen Einblick in das, was auch, über das, was auf uns zukommt. Und das ist doch wichtig. Ja, es ist doch eine wirklich wichtige Entscheidung für die Zukunft, sehr viel Geld auszugeben. Und da kann man denn nicht erst im Januar, wenn denn sozusagen die Messen fast gesungen sind, so habe ich es jetzt eben fast herausgehört, dann erst die wesentlichen Fakten auf den Tisch legen. Das Zweite, Herr Nährlich und ich, wir waren heute auf so einem Kongress, SO 25, ja, Südost 25. Das war eine sehr wichtige Veranstaltung. Aus Wildau habe ich leider nur einen Bürgermeister gesehen. Das wäre gut gewesen, wenn auch weitere Leute da gewesen wären. Da war eigentlich so alles, was Rang und Namen hat, aus den drei Landkreisen da. Und zwar nicht nur die politischen Vertreter, alle Landräte, viele Bürgermeister, Wirtschaftsförderer und so weiter vom Land, von den Landkreisen, sondern auch Vertreter der Wirtschaft. Das war hochinteressant. Und es gibt aber einen großen Widerspruch zwischen dem, was ich da gehört habe und was beispielsweise Herr Scheiner gerade sagte. Also während dort einhellig sich alle für eine Wachstumsstrategie ausgesprochen haben, für das gesamte Land Brandenburg, aber vor allen Dingen für den Speckgürtel auch im südlichen Raum, so ist ja das offenbar bei uns nicht geklärt, was wir wollen. Ja, wir wollen möglichst Zuwanderung begrenzen, wir wollen nicht bauen und so weiter. Wir wollen zwar viele attraktive Unternehmen hier haben, aber mehr nicht. Und wenn ich dann höre von Herrn Klein, ja, Sie haben ja recht, oder wahrscheinlich ist es so, Sie können jetzt natürlich nur eine Prognose stellen bis 2035, 2036. Eine Schule refinanziert sich aber über mindestens 30 Jahre. So, und das heißt, wenn wir eine Wachstumsstrategie, also wir bräuchten eine städtische Strategie. Ja, wenn wir eine Strategie hätten für ein gewisses Wachstum, dann würde man daraus auch Schülerzahlen ableiten können und so weiter. Und wenn wir heute investieren in eine Schule, dann müssen wir für 30 Jahre eigentlich eine Perspektive haben. Natürlich kann man eine Schule immer umnutzen, aber das ist ja nicht Ziel, nach 5 Jahren eine Schule umzunutzen. Das wäre ja total Ruin. Das kann man einfach
nicht machen. Und insofern würde ich sagen, ist das bedingt das einander. Wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen und uns da positionieren. Und ich habe immer den Eindruck, dass die umliegenden Ortschaften, auch KW, entwickelt sich ja doch rasant. Ja, dass wir immer, also wir haben zwar tolle Rahmenbedingungen, aber wir bremsen dort, wir spielen da eigentlich keine Rolle. Also ich habe das Gefühl, Wilder wird da nicht wahrgenommen. Und das finde ich immer traurig. Ja.
Vielen Dank. Frau Krischan, Frau Scheiner, da habe ich mich noch heimlich drauf geschrieben.
Sowas. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, Herr Klein. Mich beschäftigt diese Konstellation. Sie haben beschrieben, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass sofern Wildau die Trägerschaft dieser Schule hat, was jetzt, glaube ich, so klar rübergekommen ist, dass das so ist, wir die Möglichkeit hätten, einen Antrag zu der Fördermittelrichtlinie zu stellen und diese Fördermittel uns zwar zur Verfügung gestellt werden könnten bis zu 100%, die aber dann zurückgezahlt werden über viele, viele Jahre. Das beißt sich in mein, also ich versuche mich jetzt hineinzuversetzen in einen Kreistagsabgeordneten, der jetzt darüber entscheiden soll, dass die Stadt Wildau für dieses Projekt Fördermittel bekommt, in welcher Höhe auch immer, und parallel sich der Landkreis gerade in einem Haushaltssicherungskonzept befindet. Wie möge es dem Kreistagsabgeordneten mit dieser Entscheidung da gehen? Und ich weiß auch gar nicht, also da fehlen mir einfach die Kenntnisse, was für ein Spielraum besteht da überhaupt? Können überhaupt Mittel dann zur Verfügung gestellt werden? Frage? Danke.
Vielen Dank. Frau Scheiner.
Ja, also ich glaube, wir haben alle mehr als deutlich gemacht, auch in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Zum einen wollen wir natürlich das Interesse weiter aufrechterhalten und auch alles, was möglich ist, dafür tun, das umzusetzen. Aber die finanziellen Rahmenbedingungen machen uns schon so ein bisschen zu schaffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte eine Unterbrechung der Sitzung für, was, 2 Minuten? So schnell sind wir nicht. 10 Minuten beantragen, bitte.
Wäre es okay, Frau Scheiner, wenn wir das nach den 2 Redebeiträgen und der Antwort von Herrn Klein machen, damit wir dann, also ich finde die Idee gut, dass man sich, dass wir alle uns nochmal sortieren können bei der Informationsdichte, die jetzt hier auf uns eingeprasselt ist. Als Stadtverordneter, habe ich von Herrn Scheiner gelernt, das sagen wir gerne dazu an dieser Stelle, und nicht als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, gestatten Sie mir an dieser Stelle 2 Bemerkungen. Ich habe es in den verschiedenen Fachausschüssen schon gesagt und ich hoffe, ich habe es auch damals schon gesagt, als es um diesen Gymnasialbeschluss ging, wo ich mich zumindest erinnern möchte, dass wir da nicht einstimmig dafür votiert haben. Ich finde, Herr Scheiner hat es angedeutet, auch die Zahlen nach wie vor in Frage zu stellen. Ich habe mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, Herr Klein, dass das MBJS gesagt hat, dass unsere Teilfortschreibung im Landkreis gut sei, weil die eigenen Zahlen des MBJS, finde ich, eine andere Aussage treffen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht man dort davon aus, dass genau ab dem Zeitpunkt, wo wir denken, dass es hier richtig durch die Decke geht, die Zahlen ab dort stark rückläufig sind. Ich möchte mich erinnern, 28, 29, dort in der letzten, die sind ja relativ frisch, die Zahlen, in den letzten Ausführungen gelesen zu haben. Also wirklich, man spricht von starkem Rückgang. Den führt man auf 2 Faktoren zurück, nämlich den starken Geburtenrückgang und die überproportionale Zunahme an Abgängen nach der SEC 1. Das finde ich gerade, wenn man über Abitur redet und Kapazitätserweiterung in dem Feld, durchaus spannend, also auch diese zweite Komponente zu hören, warum SchülerInnenzahlen laut MBJS stark zurückgehen sollen. Und was mich dann tatsächlich stört, und das sage ich immer wieder gerne an der Stelle und sehen es mir nach, das ist halt auch quasi Grund für meine Gegenstimme heute. Ich finde es schade, dass wir in Anbetracht dieser doch, finde ich, gewagten Prognose jetzt etwas in Beton gießen wollen. Klar, ich habe verstanden, das ist heute nur ein Grundsatzbeschluss, nichts wird sofort gebaut. Aber diese Beschlussvorlage zielt ja schon auf den konkreten Standort. Und das bedeutet, dass wir in der Hinterlandstraße quasi ja eine zusätzliche Versiegelung in Größenordnungen dann anstreben werden, wenn auch nicht gleich, Herr Klein, klar, 28, 29 ist eh unrealistisch, aber irgendwann gießen wir etwas in Beton, was wir im Zweifel im Norden des Landkreises tatsächlich nicht brauchen. Und wie gesagt, wenn wir da über Ersatzbauten und dergleichen reden, bin ich gern wieder dabei, aber ich würde hier gerne nicht Tatsachen für die nächsten Jahrzehnte schaffen. Wie gesagt, an der Stelle dann heute leider mein Nein. Ich hoffe, zum wiederholten Male, ich hoffe, ich habe damals nicht versehentlich dafür gestimmt. Ich habe noch Herrn Kerber drauf, dann darf Herr Klein noch mal antworten, dann gehen wir.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Auch heute in der Veranstaltung ging es um das Thema, wie entwickelt sich eigentlich der Altersdurchschnitt in einer Stadt oder in einer Gemeinde. Und Schönefeld, das war für mich ganz transparent, hat, glaube ich, den jüngsten Altersdurchschnitt, vielleicht sogar in Brandenburg, nämlich mit 39 Jahren. Das ist enorm. Das liegt natürlich daran, dass die enormen Zuzug haben. Ja, die brauchen Fachkräfte, Arbeitskräfte und so weiter. Das ist ein Beispiel. Potsdam ist ähnlich. Die sind, glaube ich, nicht bei 39 Jahren, aber sind dafür, weil eben dort auch Quartiere entwickelt werden. Und man muss es einfach nur wissen oder zur Kenntnis nehmen. Das zeigt sich, auch wenn man die Jahre schreibt. Wir kriegen das ja im Wohnungsverband jedes Jahr neu, die Zahlen, wie sich der Altersdurchschnitt in den Städten und in den Landkreisen entwickelt. Und es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Da, wo kein Zuzug entsteht, da, wo nicht neu gebaut wird, wird der Altersdurchschnitt immer höher. Ich würde gerne mal wissen, wie es in Wildersgut, wir haben ein bisschen Neubau, oder wir haben Neubau, aber wenn wir eben langfristig, Kita setzt voraus, dass immer wieder Kinder nachrücken. Das heißt, wir müssen uns als Stadt Gedanken machen, dass das möglicherweise auch passiert. Oder wir haben viele Wohnungen, Dreiraumwohnungen, Vierraumwohnungen, wo dann immer wieder auch neue Familien einziehen. Aber wie gesagt, wenn eine Dreiraumwohnung bewohnt ist, die Kinder sind aus dem Haus, die Eltern bleiben dort drin bis zum Tode. Und das führt dazu, dass der Altersdurchschnitt immer höher wird und dann kommen eben die Probleme, dass die Schule nicht mehr gebraucht wird. Man nennt das einfach Vergreisung eines Quartiers oder einer Stadt und da müssen wir überlegen, wollen wir das so? Wollen wir irgendwann nur noch unter Alten sein oder wünschen wir uns sogar eine soziale Durchmischung, eine Altersdurchmischung? Aber ich finde, wenn man daran denkt, eine Abiturstufe hier einzuführen oder ein Gymnasium zu bauen, dann hat man doch eigentlich eine Entscheidung getroffen. Dann kann man doch nicht sagen, ja, wir machen mal 5 Jahre Gymnasium und aber finanzieren 30 Jahre und dann gucken wir mal, dann nutzen wir es um. Das ist immer so leicht gesagt, wir nutzen was um. Man kann das nicht einfach um. Also es geht immer baulich, aber es kostet einfach viel Geld. Und die alte Investition läuft ja dann noch 20 Jahre. Also wir sollten sowas bedenken.
Herr Wilde, dann Herr Klein.
Ich denke, heute kamen sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zum Tragen. Eins habe ich gar nicht verstanden, warum wir keine Wachstumsstrategie haben. Wir haben B-Pläne und wir planen weiter im oberen Wildau im Bereich Stichkanal, um auf 14.000 Einwohner zu kommen. Und das von 11.500. Ich finde, das ist für Wildau ein beachtlicher Zuwachs. Und uns jetzt zu vergleichen mit Ortschaften wie KW aus vielen Ortsteilen bestehend mit riesigen Flächen, in denen sich Wildau aber nur flächenmäßig verstecken könnte, ähnlich Schönefeld, finde ich nicht angebracht. Also wir haben sehr wohl eine Strategie, wie es hier weitergeht und ich darf, und mir können wir glaube ich alle nicht prophezeien, dass wir diese 14.000 in absehbarer Zeit auch erreichen. Und jetzt würde ich gern und die Diskussion in dem großen Rundumschlag machen, angefangen bei U3-Kitas bis hin zu weiterführenden Schulen, meinethalb bis zur gymnasialen Oberstufe in Wildau, die ich befürworten würde. Wir werden Zuzug generieren aus dem Bedarf unserer Lehr- und Forschungseinrichtungen. Vieler Betriebe, die sich hier angesiedelt haben mit, ich sag's mal, mit Hightech-Themen, aber auch mit unserem Produktionsstandort. Und dieser Zuzug wird sich aus dem gesamten Bundesgebiet regenerieren. Und wenn wir uns dann die Geburtenzahlen angucken, bei uns in den hiesigen, den, warum eigentlich, immer noch neuen Ländern genannten Bereichen und den sogenannten alten Bundesländern, sind dort die Geburtszahlen sehr, sehr unterschiedlich und der Geburtenrückgang in den alten Ländern längst nicht in dem Maße wie hier. Und wenn wir dann erwarten, dass junge Leute, ob nur Doktoranden oder Facharbeiter, nach Wildau ziehen, wird bei der Entscheidung junger Familien oder werdender Familien die Frage nach der Betreuung der Kinder
angefangen von der Krabbelkiste bis zum Gymnasium und anderen weiterführenden eine wichtige Rolle spielen. Das zum nächsten. Zur Finanzierung. Zur Finanzierung wurde uns zugesagt, und darauf vertraue ich fest, im ersten Quartal konkrete Zahlen vorzulegen. Und wenn ich heute, korrigieren Sie mich bitte, Herrn Klein richtig verstanden habe, wird eine Refinanzierung dieses, ich sage mal, 100% Darlehens, wie jetzt immer genannt, fachlich korrekt als Finanzer, erfolgen durch die Beiträge für unsere Schüler. Ist das korrekt, Herr Klein? Die Schulbeiträge. Und die zahlen wir als Wildauer für unsere Schüler, egal wo sie zur Schule gehen, in Wildau oder in Eichwalde oder in KW. Die Beträge für unsere Schüler, die zahlen wir. Und darüber erfolgt letztlich im Zusammenhang mit der differenzierten Kreisumlage auch die Refinanzierung. Das heißt also, wenn wir unseren Schülern was Gutes tun wollen, bauen wir bitte hier in Wildau. Zahlen tun wir für sie ohnehin. Ich bitte, der Vorlage die Zustimmung zu erteilen und uns im Januar, Februar, März dann trefflich darüber befinden zu lassen, über die letztliche Entscheidung, die wir dann treffen werden. Danke.
Herr Klein, ich habe einen Anlass noch. Oh, der Bürgermeister zunächst.
Also wir haben jetzt ganz viel schon gesprochen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist auch schon gesagt. Ich denke, dass Sie, liebe Abgeordnete, heute hier mitentscheiden, wie wir uns weiterentwickeln und wie wir auch wachsen werden. Wir arbeiten an unserer Infrastruktur. Die Perspektive wurde aus verschiedenen Blickwinkeln ausgeleuchtet. Thomas Wilde ist darauf eingegangen. Sie haben es heute in der Hand, eine Prüfung auf den Weg zu bringen, alle vorgestellten Fragen dann im ersten Quartal beantworten zu lassen. Diese Verantwortung liegt bei Ihnen. Deshalb plädiere ich dafür, diese Machbarkeit zu prüfen. Ich sage es ausdrücklich, alles andere halte ich für Desinteresse. Wer hier auf wen zugegangen ist, ist belanglos. Ich kann nur eins sagen. Ich war regelmäßig im Landkreis zugegen, habe für das Gymnasium geworben und auch für die Errichtung einer GOST. Und auch deshalb gab es Überschneidungen in meinem Kalender. Entweder wir entwickeln den Bildungsstandort weiter oder nicht. Stichwort Resteschule. Mehr sage ich nicht. Ich bitte um entsprechende Zustimmung. Danke.
So, Herr Anders, Herr Sommerfeld, aber dann wirklich bitte, dann wirklich langsam Ende der Rednerliste. Okay. Also, Geschäftsordnungsantrag.
Genau, ich würde auf Ende der Diskussion und auf Abstimmung beantragen im Hinblick auf die weitere Tagesordnung. Ich hatte jetzt kurz hochgerechnet, wir säßen hier bis Mitte November, wenn das so weitergeht.
Ja. Frau Dr. Scheiner.
Gegenrede, inhaltlich. Das Thema ist zu wichtig, als dass wir jetzt hier einfach aufhören. Sorry. Ich habe auch noch eine Frage an Herrn Klein. Ich denke, wir haben alle das Interesse, heute einen guten Beschluss zu fassen. Und dafür brauchen wir leider Zeit. Ich finde es auch nicht schön, dass wir dann noch eine Sitzung vor uns haben, aber sorry.
Okay, also zwei konträre Anträge zur Tagesordnung. Der von Herrn Essen, Ende der Debatte und sofortige Abstimmung. Wer diesem Geschäftsordnungsantrag seine Stimme geben möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Hand- oder Kartenzeichen.
Man müsste auch die Wortmeldung vorher abarbeiten, die schon gestellt worden sind.
Das sind drei. Nee, Ende der Debatte wäre Ende der Debatte, sonst wäre es ein Antrag auf Ende der Rednerliste gewesen. Drei dafür, wer ist dagegen? Das sind dann doch ein paar mehr. Brauchen wir die genaue Zahl, Herr Andrik? Drei, danke. Wir machen, bevor wir in die Abstimmung gehen, haben wir schon den Antrag von der Fraktion CDU. Ja, BFW Grüne, sorry, jetzt ist dann doch schon vorbei. Genau, sehr gut. Genau, Der Antrag liegt vor. Wir sind weiter in der Rednerliste. Ich habe Herrn Anders, dann Herrn Sommerfeld und dann würde Herr Klein mal vor Herrn Klein dann noch? Okay, also Frau Dr. Scheiner noch vor Herrn Klein und dann kriegen wir noch mal ganz viele Antworten. Herr Anders.
Ja, ich fasse mich ganz kurz. Durchschnittsalter im Wöllau ist 45. Das 45 ist unser Durchschnittsalter. Nur noch mal kurz zur Einordnung dieser Beschlussvorlage und dann bin ich auch vor die bei diesem Thema heute für heute durch. Wir hatten im Juli das Gespräch mit dem Landkreis. Der Landkreis hat uns eröffnet, dass wir im Rahmen der Umwandlung, dass der Landkreis dort kein Interessenbekundungsverfahren im Rahmen einer Groß ausschreiben wird. Punkt. So. Diese Chance haben wir als Verwaltung gesehen. Wir haben sie in einer Beschlussvorlage gepackt. Und alles, was wir wissen, steht drinnen, nicht mehr und nicht weniger. Und am Ende des Tages muss heute jeder Stadtverordnete für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Die Verfasser, Leiter Finanzen, Leiter Bauverwaltung, Leiterin Hauptverwaltung, liegt es fern, hier Druck auszuüben und liegt es auch fern, jemanden hier, wenn er grundsätzlich eine andere Meinung hat, zu überzeugen. Das ist nicht unser Interesse. Unser Interesse war, den Sachstand darzustellen. Das ist der Fakt, der aktuell da ist und die müssen wir sicher entscheiden. Nochmal, wir haben es gut gemeint. Auch für uns bedeutet das im Nachgang, wenn dieser Beschluss gefasst werden sollte, enorme Arbeit, weil das für uns kein Standardgeschäft ist, vor allem kein Tagesgeschäft. Wir können immer nur sagen, wir sehen irgendwo die Chance, wenn die aber politisch nicht gesehen wird, nochmal, dann geht das Leben im Wöllau auch weiter. Ich kann es nur sagen, dass es einfach mal die Sachlage ist, wie sie heute dasteht und den Rest müssen die dann entscheiden. Nochmal, uns geht es nicht darum, hier jemanden zwanghaft zu überzeugen. Das ist nicht unsere Ambition, sondern wir glauben irgendwo an die Chance. Das ist unsere Ambition.
Vielen Dank, Herr Sommerfeld.
Ich fasse mich ganz kurz. Ich würde gerne noch mal eine Frage an Herrn Klein stellen. Und zwar würde ich gerne verstehen, was passiert denn, wenn wir heute hier zustimmen und dann im ersten Quartal 2026 uns dann doch dagegen entscheiden, weil aktuell ist ja die Informationslage nicht so, dass ich sage, auch wenn es wirklich mein Wunsch wäre, als Person, die hier in Wöllau zur Schule gegangen ist, in KW sein Abi gemacht hat und an der TH studiert hat, dass ich das gerne begrüßen würde und unterstützen würde. Aber mir fehlen aktuell einfach viele Informationen, wo ich einfach nicht gut ins Gewissen sagen kann, ich möchte dem heute zustimmen. Was würde dann passieren? Was bedeutet das für den Landkreis und auch für die Sicht auf Wöllau? Also wir bekennen uns erst dazu Grundsatzbeschluss, ja, wir sollen und dann entscheiden wir uns aber am Ende doch nein, weil das Konzept am Ende nicht passt. Danke.
Frau Dr. Scheiner.
Ich wollte genau das Gleiche Herrn Klein fragen, deswegen wollte ich gerne vorher, aber dann hat sich
Herr Klein, Sie dürfen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, Frau Krishan hatte so ein paar Fragen zum Thema Fördermittel gestellt. Ich versuche es nochmal relativ einfach zu erläutern. Also der Kreistag hat sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, okay, wir müssen Schulplätze schaffen als Landkreis. Wenn die Kommunen uns dabei unterstützen, dann wollen wir ihnen sozusagen finanzielle Unterstützung geben. Daraufhin haben die Städte und Gemeinden aber gesagt, na ja, aber was ist denn mit uns südlichen Gemeinden? Wir haben ja nichts davon. Wir bezahlen ja diese Kosten über die allgemeine Kreisumlage mit und das wollen wir nicht so richtig. Also waren sozusagen eher die im südlichen Teil des Landkreises gelegenen Kommunen dagegen, dass überhaupt so eine Schulbaukostenförderrichtlinie entwickeln. Lösung war, dass wir gesagt haben, okay, wir einigen uns und sagen, diese Fördermittel werden wir quasi auf die Schulnutzerkommunen umlegen im Rahmen der differenzierten Kreisumlage. Das heißt, wir werden auch nur die Kommunen mit diesen Investitionsfördermitteln letztendlich teilweise mitbelasten, die auch davon ihren Nutzen haben. Das heißt, die Stadt Luckau wird damit nicht belastet, dass wir sozusagen hier in Wöllau sozusagen ein Gymnasium oder eine gymnasiale Oberstufe mitfinanzieren, sondern das wird dann quasi durch die Kommunen getragen, die ihre Kinder hierher schicken. Das war sozusagen der Ansatz der Sache. Wie wir die Mittel besorgen, ob wir die über eine Kreditfinanzierung besorgen oder aus unserer eigenen Liquidität sozusagen diese Investitionsfördermittel finanzieren, das wissen wir noch nicht. Im Moment sieht die Lage so aus, dass wir dafür Kredite aufnehmen müssen, ist völlig klar. Ihre Frage war dann auch, ja, dann wird doch der Kreistag im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung diese Fördermittel gar nicht bestätigen. Doch, muss er, weil wir haben die Verpflichtung, die Schulplätze zu schaffen. Wir sind der leistungsverpflichtete Schulträger. Wir müssen, also entweder müssen wir selber die Mittel in die Hand nehmen oder wir geben sie einer Kommune, die für uns sozusagen die Mittel ausgibt. Aber wir müssen sie. Das heißt, es ist eine pflichtige Aufgabe und pflichtige Aufgaben sind sowohl in der vorläufigen Haushaltsführung als auch im Rahmen eines im Rahmen einer Haushaltssicherung verpflichtend zu erfüllen. Also da haben wir gar keine Wahl. Also wir stehen vor der Aufgabe ja oder ja. Ja, nur die Frage ist, wer nimmt die Mittel in die Hand, die Kommune oder der Landkreis? Und natürlich ist es für uns besser, wenn wir die Last verteilen, wenn sozusagen die Kommunen übernehmen einen Teil der Kapazitäten zu erfüllen und der Landkreis übernimmt einen anderen Teil. Weil, ich habe es ja auch gesagt, auch wir als Landkreis kommen an unsere Kapazitäten, was das Bauen von Schulen angeht. Wir müssen in den nächsten Jahren 3 Schulen bauen und hoffen natürlich immer, dass uns viele Kommunen dabei unterstützen, diese Schulen zu bauen. Sie haben, Herr Vorsitzender, die MBJS-Statistiken angesprochen. Sehen Sie es mir nach, aber auf Landesstatistiken baue ich nicht so gerne. Wenn es nach Landesstatistiken gehen würde, dann glaube ich, dann hätte der Landkreis jetzt eine Einwohnerzahl von 150.000. Ich glaube tatsächlich, das MBJS rechnet etwas anders als wir. Wir rechnen tatsächlich etwas vorsichtiger, weil wir tatsächlich auch die Zuzüge sehen. Und ich glaube, irgendjemand hat es hier schon gesagt, im Norden des Landkreises wird ein erheblicher Zuzug passieren. Das wird nicht Wildau unbedingt sein. Aber auf jeden Fall, wir haben Gespräche mit dem Bürgermeister in Schönefeld geführt, da wird es einen erheblichen Zuzug geben. Und da werden Schulplätze benötigt werden, im Umkreis auch von Schönefeld. Und es ist durchaus möglich, dass dann auch Schüler von Wildau nach Schönefeld oder Schönefelder Kinder nach Wildau fahren. Also sofern die Kapazitäten vorhanden sind, werden die Kapazitäten auch genutzt werden müssen. Also insofern ist das sozusagen nicht abwegig und wir reden da, glaube ich, von 50.000 Einwohnern plus, wenn die Planungen sozusagen umgesetzt werden. Und auch da vielleicht das Thema, ja, die Gemeinde Schönefeld hat das gleiche Problem, dass sie sich sagt, ja, irgendwann wird natürlich die Einwohnerzahl wieder sinken. Und auch die haben das Problem, dass sie dann sagen, gut, wir bauen jetzt Schulen und wir müssen uns natürlich Konzepte überlegen, wie wir dann sozusagen gegebenenfalls umnutzen. Das ist durchaus realistisch, dass man sagt, wir nutzen es anfangs als Grundschule, nutzen es dann als weiterführende Schule, nutzen es dann als Oberstufenzentrum und es klingt vielleicht absurd, aber natürlich kann man es dann auch überlegen, ob man es dann vielleicht später als Pflegeheim dann nutzt. Natürlich ist da ein Zyklus drin und das muss natürlich eine Stadt für sich selber entscheiden, wie sie das plant. Und wie gesagt, die Gemeinde Schönefeld steht genau vor diesen Herausforderungen, dass sie die Wellenbewegung sieht und die muss sie natürlich irgendwie erfüllen. Die Frage, was passiert, wenn sie dann im ersten Quartal sozusagen ihren Beschluss wieder zurückziehen, kann ich nur sagen, das wäre für den Landkreis der absolute Worst Case. Weil wir dann uns auf den Weg gemacht haben, eine vierzügige Oberschule zu errichten mit einem Interessensbekundungsverfahren und müssten dann sozusagen unsere Planung komplett nochmal auf Null stellen und müssten dann nochmal das Interessensbekundungsverfahren neu machen. Also ich kann Ihnen die Frage nur so beantworten, es wäre für uns ein ganz schlimmes Szenario, was wir sozusagen nicht hören würden wollen.
Ich hatte es befürchtet, dass es natürlich Nachfragen gibt, Herr Kröning und Frau Dr. Scheiner. Ich glaube, Frau Dr. Scheiner war tatsächlich... Herr Kröning, wollen Sie zuerst?
Aber nee, Frau Scheiner, bitte.
Mein Herz für Sie. Danke, Herr Kröning. Das heißt, also ich muss jetzt tatsächlich noch Nachfragen erklären, weil das natürlich für uns irgendwo schon essentiell ist. Also ich habe ja schon gesagt, es schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Wir wollen das eigentlich nicht ablehnen. Aber wir sehen schon noch ein paar Unwägbarkeiten, die wir irgendwie für uns nicht so richtig kalkulieren können. Wenn wir das heute in der vorliegenden Formulierung beschließen sollten, legen wir uns ja schon sehr fest. Das heißt, wir können diesen Beschluss nur wieder aufheben, wenn wir denn tatsächlich feststellen sollten, dass das für die Kommune nicht stemmbar ist. Gibt es in irgendeiner Form irgendwelche, oder anders gesagt, Sie haben vorhin gesagt, ich hätte formuliert, wir können dann noch in Verhandlungen gehen. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, so habe ich es gar nicht gemeint. Ich habe eigentlich mehr gemeint, die Modalitäten besser herausarbeiten in den nächsten Wochen und Monaten. Gibt es denn in irgendeiner Form irgendwelche, Regress ist nicht das richtige Wort, aber Repressalien, die der Landkreis geltend machen kann, wenn wir... Nein, mein Mann guckt mich schon ganz böse an.
Herr Kröning.
Also, Ich weiß ja nicht, wie ich das sagen soll, aber im Grunde genommen mache ich heute keinen Grundsatzbeschluss, sondern ich sage ja oder nein. Punkt. Das geht nicht mehr darum, ob wir eventuell in die Planung gehen, so wie Herr Anders das jetzt die ganze Zeit formuliert, sondern das geht eigentlich darum, halt, wenn wir heute sagen ja, dann starten wir durch mit einer Überlegung, eine Ghost zu bauen. Auch wenn ich Ihnen recht gebe, dass man wahrscheinlich in die jetzige Schule vielleicht Zweizügigkeit noch irgendwie reinpressen kann. Keine Ahnung, hätte man ja auch schon mal prüfen können, vielleicht ist ja die Bauverwaltung. Aber ich sehe noch ein ganz anderes Problem. Und ich weiß immer nicht, warum wir da auch nicht, warum es kein Aufschrei aus der Verwaltung kommt halt. Die Verwaltung ist jetzt schon überfordert. Sie ist jetzt schon am Ende mit dem, was sie auf dem Tisch hat. Grundschule bauen. Wir haben Infrastrukturmaßnahmen. Wir haben keine vernünftigen Straßen, Gehwege und so weiter. Die Bauverwaltung ist tot. Und jetzt wollen wir ihr noch eine Schule überbürgen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt entsetzt. Mit 11.500 Einwohnern, vielleicht sollte das mal eine größere Kommune machen, die auch vielleicht in der Richtung ein bisschen mehr Erfahrung halt hat, Bauten durchzuziehen, wie KW, wie Schönefeld. Wildau hat doch gar keine Erfahrung da drin. Also ich glaube, dass wir damit richtig Schiffbruch allein wären und dem Landkreis, dass es dann nachher eine peinliche Aktion wird. Also, und da wundere ich mich, dass die Verwaltung so sagt halt, ja, schaffen wir das. Ich weiß, dass es nicht zu schaffen ist.
Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt in eine, ich würde mal 10 Minuten, Frau Scheiner, wenn es okay ist, in eine 10-minütige Pause und treffen uns 21.02 Uhr gern hier wieder. So, wir würden dann gern fortfahren mit der Sitzung. Frau Dr. Scheiner, es gibt Redebedarf?
Nein, nur eine Bekanntgabe. Nein, ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir schon, deswegen hatten wir auch tatsächlich um diese Auszeit gebeten, die Ausführungen von Herrn Klein doch insgesamt uns noch doch sehr viel weitergebracht haben. Ich hatte ja schon mehrfach angesprochen, dass wir grundsätzlich für die Entwicklung einer solchen Schule mit Abiturstufe sind, insbesondere die Möglichkeit, das Abitur nach 12 Jahren abzulegen, hat Charme, ist ein Standortfaktor, ist ein Alleinstellungsmerkmal, ist sicherlich was sinnvoll ist. Und ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, der Landkreis finanziert den Schulbau und wenn ich es richtig verstanden habe, es reicht mir, wenn Herr Klein kurz nickt, liegt auch die Zinslast dann beim Landkreis. Okay. Und wir zahlen über die modifizierte Kreisumlage diesen Kredit dann zurück. Würden wir diese Schule anders oder würde der Landkreis diese Schule anderswo bauen, würden wir über die modifizierte Kreisumlage und die Zahlungen für die Schüler ohnehin uns auch an diesem Bau, der dann in einer anderen Kommune sich befindet, auch Zahlungen leisten müssen. Das bin ich ganz ehrlich, war mir eingangs nicht so ganz klar. Das ist vielleicht was den einen oder anderen durchaus auch nochmal darüber nachdenken lässt, dass also die Finanzierung ja doch etwas ausgewogener sich darstellt, als wir das ursprünglich vermutet haben mit der Trägerschaft durch die Stadt. Von daher, um es kurz zu machen und es zusammenzufassen, möchte ich meinen gestellten Änderungsantrag zurückziehen und wir werden dem Antrag, so wie er gestellt ist, zustimmen.
Vielen Dank. Ich frage dann abschließend nach Wortmeldungen. Das ist Herr Kerber.
Ich will nur eins ergänzen. Sie können ja bestätigen, ob ich es richtig sehe oder nicht. Frau Scheiner hat ja richtig gesagt, im Prinzip kann es egal sein, ob wir jetzt die Schule bauen, finanzieren oder der Landkreis, weil letztendlich über die Beiträge, die wir auch für unsere eigenen Kinder dann zahlen, kommt es aufs Gleiche raus. Das glaube ich jetzt nicht ganz. Es ist ja schon abhängig davon, was kostet die Schule.
Und wonach errechnet man denn die Schülerbeiträge, die dann der Landkreis zahlt oder andere Kommunen für die Kinder, die hier sind? Errechnet sich das nach den tatsächlichen Baukosten oder auch den Finanzierungskosten für unsere Schule oder sind das einfach festgelegte Beträge in irgendeiner Satzung, die man dazu beisteuert? Es ist schon ein Unterschied, ob wir für unsere Kinder, die tatsächlich da sind, zahlen oder ob wir die Schulkosten tragen und andere Kommunen zahlen nur für die Kinder, die bei uns hierher gehen. Wir sehen es ja in der Kita. Die Kita ist nicht voll, ja, die Kita am Hasenwäldchen und dann kriegen wir halt nur einen Teil, aber die Finanzierungskosten liegen bei der Stadt. Und das ist dann schon ein großes Risiko. Ja, also ein Unterschied, so hätte ich es verstanden, aber vielleicht sehe ich es falsch.
Wollen Sie noch mal erklären?
Ja, vielen Dank für die Frage, die vielleicht noch nicht so beantwortet wurde. Tatsächlich die Schulkostenbeitragsrechnung ergibt sich aus dem Schulgesetz, Paragraph 116 in Verbindung mit 110 des Brandenburgischen Schulgesetzes. Danach sind sozusagen die in der Schule anfallenden Schulkosten werden sozusagen ermittelt und werden dann quasi durch die Anzahl der Schüler geteilt, sodass dann ein Kostenbeitrag je Schüler entsteht. Und da wird dann geschaut, wo kommen denn die Schüler her? Und da muss dann die Schulentsendende oder die Gemeinde, die die Kinder dorthin sendet, so nennen wir die, muss dann quasi diesen Kostensatz pro Schüler für die Zeit des Schulbesuchs dann tragen. Und da sind dann quasi Investitionskosten, Sie sind ja Kaufmann, Sie wissen, das sind ja nicht quasi nicht die Auszahlung mit enthalten, sondern tatsächlich die Abschreibungskosten und darüber refinanziert sich das dann. Also Investitionskosten werden dann über die Abschreibung quasi dann dort dargestellt.
Herr Gröning, dazu eine Nachfrage.
Wenn ich das richtig sehe, ist es jetzt bei der jetzigen Schule so, dass Wildauer Kinder in einer Minderheit sind. Ich glaube, das liegt irgendwie das Verhältnis 40-60 oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 40% sind aus Wildau, 60% kommen von woanders her. Jetzt ist es ja immer so ein Wabankspiel, nicht? Könnte ja auch sein, dass da nur noch 30% der Wildauer Schüler hingehen, dann ist das relativ gering der Anteil, dann zahlen 70% andere, ja? Aber das ist doch eine Sache, die ich nicht kalkulieren kann. Ich weiß doch gar nicht, wie viele Kinder gehen auf eine weiterführende Schule oder gehen aufs Gymnasium. Jetzt ist es 40-60. Also 40% kommen aus Wildau, 60% von woanders her. Jetzt macht die Stadt einen kleinen Gewinn damit. Aber es kann sich ja auch wieder verschieben. Also ich bin da ein bisschen wankelmütig mit den Erstattungsbeiträgen, die da eventuell irgendwie reinkommen können. Am Ende des Tages, so wie Herr Kerber gerade sagte, die Kita Hasenwäldchen kostet uns gerade aktuell richtig Kohle. Jeden Monat. Jeden Monat kostet diese Kita Geld.
Der Unterschied ist aber der, dass wir für die Kinder, die in Wildau schulpflichtig sind, so oder so zahlen, egal ob sie in Wildau zur Schule gehen oder woanders. Wenn sie in KW zur Schule gehen, zahlen wir trotzdem. Das heißt, es ist egal, ob das Verhältnis 30-70 oder 60-40 ist, ist vollkommen wurscht. Wir zahlen für die Menge der Kinder, die wir in Wildau haben und die schulpflichtig sind, so oder so. Das ist also anders als bei der Kita.
Vielen Dank. Jetzt höre ich schon ganz viel Flüstern abstimmen. Genau. Und trotzdem frage ich noch ein letztes Mal, dann gibt es weiteren Redebedarf. Herr Scheiner, Ihre Frau wollte auch noch mal was gesagt haben. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, wir sind über der Grenze, dass wir es heute noch realistisch schaffen können. Dann darf ich zur Abstimmung bringen die Vorlage S171 aus 2025, in ungeänderter Form. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Ludwig-Witthöft-Oberschule soll zum Schuljahr 2028/29 in eine maximal sechszügige Gesamtschule umgewandelt werden, an der in zwei Zügen die allgemeine Hochschulreife bereits nach 12 Schuljahresbesuchen erreicht werden kann. Zweitens, der Bürgermeister wird beauftragt, alle notwendigen Schritte einzuleiten. Und drittens, der Stadtverordnetenversammlung ist im ersten Quartal 26 eine Beschlussvorlage zur Umwandlung der Oberschule in eine Gesamtschule entsprechend Paragraph 105 Brandenburger Schulgesetz vorzulegen. Wer dieser Vorlage seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt um das entsprechende Karten- oder Handzeichen. Zehn, sogar 11, wenn ich Herrn Seliger richtig mitgezählt habe. Dann darf ich nach Gegenstimmen fragen. Sechs Enthaltungen bei einer Enthaltung.
ist diese, sind wir bei 18, wunderbar, so sollte es sein. Damit ist diese Beschlussvorlage angenommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Klein, Frau Liebe, und kommen Sie gut nach Hause. Ich gehe mal davon aus, dass es Feierabend ist. Genau. Ich darf aufrufen den nächsten Tagesordnungspunkt. Wir sind beim neuen Tagesordnungspunkt 7.2 und da geht es um die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Wildau, auch liebevoll die Hundesteuersatzung genannt. Die Vorlage ist die S170 aus 2025 und ich nehme an, Herr Anders wird zwei Sätze dazu sagen.
Ja, aufgrund der Zeit wurde ich ganz kurz. Die Sachlage wurde ja schon am 18.03. und 6.05. im Finanzausschuss als Information diskutiert, also ist kein Neuland. Am 9.09. und 23.09. hat sich der Finanzausschuss und der Hauptausschuss inhaltlich mit dieser Beschlussvorlage auch befasst. Wurde meines Erachtens jeweils einstimmig auch empfohlen. Der Grund ist, dass wir jetzt diese Hundesteuersatzung neu eingebracht haben, ist einmal, dass sich die Hundehalterverordnung geändert hat. Und zwar im Prinzip Abschaffung der Einstufung von Hunden aufgrund ihrer Rasse. Das gibt's nicht mehr. Das hat unsere Satzung noch vorgesehen. Das muss geändert werden. Und natürlich in dem Zusammenhang, wir haben seit über 30 Jahren die Hundesteuer nicht mehr angepasst. Das wollen wir hier vornehmen, orientieren uns sozusagen an die Nachbarkommunen und entsprechend enthält die Änderung sozusagen die zwei Schwerpunkte. Einmal die Hundehalterverordnung zu berücksichtigen und die Anpassung des Hundesteuersatzes.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern darf ich zur Abstimmung bringen die Vorlage S170/2025. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Wildau, die Hundesteuersatzung gemäß Anlage. Wer dieser Vorlage seine Zustimmung erteilen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. So, wenn jetzt hier die Technik noch so mitmachen würde. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 7.3, Übersicht über die vom Kämmerer bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Haushaltssatzung. Das ist eine I-Vorlage. Möchten Sie noch mal was sagen, Herr Anders?
Nein.
Genau, haben wir ja in den Ausschüssen auch entsprechend schon zur Kenntnis genommen. 7.4 Beschluss des überplanmäßigen Aufwandes zur Deckung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Zuge des Jahresabschlusses 2022. Vorlagennummer ist die S161 aus 2025. Herr Anders.
Ja, die Beschlussvorlage und die folgenden beziehen sich natürlich auf den Jahresabschluss 2022. Ich möchte an der Stelle auch ganz herzlich Frau Nowatzki begrüßen von unserem Rechnungsprüfungsamt. Die Beschlussvorlage hier wurde auch im Finanzausschuss vorgestellt, im Hauptausschuss wurde einstimmig beschlossen. Hintergrund ist der, dass bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 50.000 Euro bedarf es der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Hier haben wir drei. Die Abschreibung in dem, vom Ansatz her haben nicht ausgereicht. Wir konnten die Mehraufwendung an der Stelle aus dem laufenden Haushalt decken, ging nicht zulasten der Rücklage. Und beim Haushalt, was von 35 Millionen Euro sind, drei Üpels-Apels, der Form schon eine sehr gute Quote. Und von daher bitte ich Sie natürlich um Zustimmung. Diese Beschlussvorlage ist natürlich auch in der Zustimmung Voraussetzung, um den Jahresabschluss 2022 zu beschließen.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Ich darf also zur Abstimmung bringen die Vorlage mit der Nummer S161 aus 2025. Wer dieser Vorlage seine Stimme geben möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Ich darf erneut Einstimmigkeit feststellen. Vielen Dank. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 7.5. Hier geht es um den Jahresabschluss 2022 der Stadt Wildau. Vorlagennummer ist die S163 aus 2025. Herr Anders?
Ja, auch ganz kurz. Finanzausschuss und Hauptausschuss haben einstimmig empfohlen. 22 ist schon eine Weile her. Ich hatte ja im Finanzausschuss auch informiert, warum wir da ein bisschen hinterherhinken, was die Jahresabschlüsse angeht. Zumindest in 22 wird man sich noch erinnern können, wir hatten die Corona-Pandemie, hat natürlich auch das Jahr geprägt. Der Russland-Ukraine-Krieg hat begonnen
Und in Bezug auf Wildau ist es so, dass wir dort die Kita am Hasenwäldchen in Betrieb nehmen konnten. Und am 24.09.2022 gab es den Amtsantritt unseres Bürgermeisters, Herrn Nährlich. Ansonsten nur nochmal auch für unsere Zuschauer ein paar Kennzahlen in Bezug auf Finanzrechnung, Bilanz und Ergebnisrechnung, dass man nochmal hört, was hier so bilanziell auch in der Stadt an Zahlenwerk so vorliegt. Das ist für eine Kleinstadt, sage ich auch gerne, ein sehr gutes Zahlenwerk, auch von der Größenordnung her. In der Finanzrechnung, da reden wir wirklich über Ein- und Auszahlungen, ist es so, dass wir 28,2 Millionen Euro eingenommen haben, 27,5 Millionen Euro ausgezahlt haben. Vom Ergebnis her schließen wir mit 1,5 Millionen Euro plus im Jahr 2022 ab. Und wenn man das mal in Bezug setzt auf die Bilanz, hat die Stadt Wildau zum 31.12.2022 ein Anlagevermögen von 81,4 Millionen Euro, eine Bilanzsumme von 91,4 Millionen Euro, ein Eigenkapital von 53 Millionen Euro. Also schon imposante Zahlen, wo wir auch ein bisschen stolz sein können. Und jetzt kommt das Entscheidende für die Stadtverordneten. Deswegen habe ich auch von Herrn Watzki vorhin auch erwähnt. Wir werden ja auch immer geprüft. Der Prüfbericht des RPAs ist ja Anlage zum Jahresabschluss. Und jetzt kommt das Rechnungsprüfungsamt, schlägt den Stadtverordneten vor, den geprüften Jahresabschluss 2022 zu beschließen. Und der Hauptverwaltungsbeamtin Angela Homuth und Hauptverwaltungsbeamten Frank Nährlich die Entlastung für das Haushaltsjahr 2022 zu erteilen. Das wären dann sozusagen die nächsten beiden Beschlussvorlagen in Bezug auf Frau Homuth und auf Herrn Nährlich. In der Zwischenzeit, wo ich kommissarisch als Bürgermeister tätig war, als Angestellter braucht man nicht entlastet werden. Deswegen reden wir nur über Angela Homuth und über Herrn Frank Nährlich.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Ich darf zur Abstimmung bringen die Vorlage S163/2025. Wer seine Stimme dieser Vorlage geben möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Auch da sind wir einstimmig. Vielen Dank. Und Herr Anders hat es bereits eingeführt. Wir reden in der Folge über die Entlastung der Bürgermeisterin Angela Homuth für den Zeitraum vom 1. Januar bis 4. April 2022. Vorlagennummer ist die S164/2025. Das hat Herr Anders schon erläutert. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Ich darf zur Abstimmung bringen die S164/2025. Wer dafür stimmen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Ja. Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Bei 3 Enthaltungen ist diese Vorlage beschlossen. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 7, bitte. 7.7, Entlastung des Bürgermeisters Frank Nährlich für den Zeitraum vom 24. September bis zum 31. Dezember 2022. Vorlagennummer ist die S165/2025. Gibt es hier Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern darf ich zur Abstimmung bringen die S165. Wer Herrn Nährlich entlasten möchte für den genannten Zeitraum, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Da sind wir bei 17. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung. Vielen Dank. Die 7.8, Bericht über die unvermutete Prüfung der Stadtkasse Wildau für das Jahr 2025, ist mindestens im Finanz- und Hauptausschuss entsprechend auch schon zur Kenntnis gegeben worden. Herr Anders?
Nee, möchte mich nur noch mal bedanken für die Beschlussfassung zum Jahresabschluss. Dankeschön.
Danke für die Erstellung desselbigen und für die Prüfung, Frau Nowatzki. Genau. Die I-166 nehmen wir dann insofern zur Kenntnis. Wir sind jetzt bei 7.9, Berufung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft MBH. Die Vorlage ist die S160/2025. Dieses Thema beschäftigt uns ja schon eine Weile und Sie können der Vorlage entnehmen, dass wir heute losen würden, wenn sich die vorschlagenden Fraktionen nicht geeinigt haben. Insofern gestatten Sie mir diese Frage an der Stelle,
ob es eine Einigung zu verkünden gibt.
Es hat sich nichts geändert seit Anfang des Jahres bei uns.
Okay, ja, Frau Kirschan.
Genau, es hat sich auch bei uns nichts geändert seit Anfang des Jahres. Eine kleine Anmerkung, die ich der Vollständigkeit halber machen möchte. Ich war noch mal mit Herrn Anders im Gespräch zum Wahlprozedere, so wie es ja hier in der Begründung aufgeschrieben ist. Und wir haben dieses Wahlprozedere auch juristisch prüfen lassen durch einen Kommunalrechtler. Und da gibt es eine kleine andere Auffassung zum Wahlprozedere. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir das gemäß Beschlussvorlage jetzt so durchziehen. Ich wollte es einfach nur anmerken, weil Herr Anders hatte dann gleich gesagt, na, dann muss ich sie zurückziehen. Aber wir haben uns verständigt, wir bleiben dabei. Ich wollte es nur anmerken.
Vielen Dank, Herr Anders. Dann Frau Krebs.
Ja, noch kurz zur Vervollständigung. Frau Kirschan hat recht. Die Abstimmung war aber gestern, muss man noch dazu sagen. Die war nicht vor einigen Wochen. Und natürlich hält die Verwaltung auch an, so wie es in der Beschlussvorlage steht, am Wahlprozess auch fest. Also wir haben eine andere Auffassung gehabt als der Anwalt vom Bürgerbündnis. Von daher ist die Lage so, wie es jetzt ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, so vorzugehen. Sollte es dort möglicherweise andere Auffassungen geben, dann wäre es im Vorfeld natürlich sinnvoll, dass die Stadtverordnetenversammlung einstimmig sich auf dieses Wahlverfahren auch nochmal verständigt. Damit kann man alles andere dann auch aushebeln. Wie gesagt, ich kann immer betonen, aus Sicht der Verwaltung ist das Verfahren, so wie es in der Beschlussvorlage steht, rechtens. Und von daher bräuchten wir jetzt erstmal keinen Beschluss, dass wir daran festhalten, weil der müsste auch einstimmig gefasst werden. Aber Frau Kirschan hat es ja auch gesagt, so nehme ich es erstmal jetzt wahr, es besteht hier Einigkeit und von daher können wir, so wie es in der Beschlussvorlage steht, vom Wahlverfahren her fortfahren. Herr Hanrik hat sich mit dem Wahlverfahren auch beschäftigt. Es steckt soweit ganz tief im Thema drin. Wir haben auch schon soweit alles vorbereitet, dass wir dann hier relativ zügig dann auch das Thema, wo die nach langer Zeit dann auch beenden können und wir diesen Aufsichtsratsposten in der VIVO dann auch wieder besetzen können.
Vielen Dank. Ich habe Frau Krebs, dann Frau Dr. Schenner.
Ich bin über die Antwort von Herrn Scheiner etwas enttäuscht. Also meiner Meinung nach, ja, es gibt kein Einlenken. Es geht mir wirklich um die Kandidatur. Meiner Meinung nach drückt sich in der Benennung von Herrn Weidler, also beziehungsweise ja doch von der Fraktion CDU und auch GfW und die Grünen eine gewisse Ignoranz aus. Also Herr Scheiner selbst und auch Herr Weidler waren einfach in der Angelegenheit Frau Humuths beim Grundstücksverkauf, das der VIVO gehörte, haben sie unterstützend tätig in Funktion des Aufsichtsrates. Der Fraktionsvorsitzende der... Was? Wieso ist... Keine Unterstellung. Was habe ich jetzt unterstellt? Sie waren... Was war, wo ist denn da die Unterstellung? Das ist doch keine Unterstellung. Dass der Fraktionsvorsitzende der Linke, also mein Mann Heinz Hillebrand, als Aufsichtsrat der VIVO damals, als Aufsichtsratsmitglied der VIVO, darüber widerrechtlich berichtet hat, was da vorgefallen war und was danach geschah, wissen doch alle. Also mein Mann musste damals den Aufsichtsrat verlassen, Frau Humuth als Bürgermeisterin wurde abgewählt. Also es hatte einfach große Konsequenzen. Herr Kerber verlor seine Stelle als Geschäftsführer der VIVO und viele seiner Mitarbeiterinnen arbeiten auch nicht mehr dort. Hat also die VIVO komplett umgekrempelt, dieses Vorgehen. Viel Geld wurde für Anwälte ausgegeben und auf Seiten der VIVO, sowohl auf Seiten der VIVO als auch privat. Befriedet ist die Angelegenheit trotzdem nicht. So, zutiefst sind schon Verletzungen da, sind auch Kränkungen da, denke mal auf beiden Seiten. Und die Gerichtsverhandlungen, die stattgefunden haben, konnten das auch überhaupt nicht ausräumen. So, und immer wieder kocht hier auch in unseren Sitzungen dieser Grundkonflikt ja hoch. In Form von Vorwürfen, auch immer wieder Unterstellungen, Anfeindungen. Also das ist ja auch noch nicht befriedet. Und jetzt mit dieser neuen Legislaturperiode wäre ja die Möglichkeit gegeben, da zumindest, was den Aufsichtsrat der VIVO angeht, einen neuen Anfang zu machen. Nämlich, indem man neue, auch kompetente Kandidaten wählt, dass man sich einfach umschaut und guckt. Also, und eine solche Kandidatin ist zumindest auf der anderen Seite gefunden worden. Es ist eben nicht Herr Kerber, wie viele vermutet haben, sondern es ist eine andere neutrale Person, Frau Petra Hildebrand. Sie kommt von außen, kennt sich aus und wäre auch bereit, den Aufsichtsratposten zu übernehmen. Also ich finde, dass die Anerkennung der Kandidatin von der Fraktion CDU, GfW und die Grünen ein wichtiger Schritt hier für uns in Richtung Vertrauensaufbau und Befriedung wäre. Ja.
Vielen Dank, Frau Dr. Scheiner.
Also ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich mein Entsetzen größer äußern soll über die Unterstellungen und Verleumdungen von Frau Krebs, die hier geäußert worden sind, über die Tatsache, dass Frau Krebs unserer Fraktion vorschreiben will, wen wir aufzustellen haben, oder darüber, dass Sie nicht eingeschritten sind, Herr Vorsitzender. Kein Kommentar dazu notwendig, aber das ist ziemlich erschreckend, was hier gerade passiert ist.
Lassen Sie mich kurz antworten. Ich habe jetzt keine Unterstellung in dem Sinne gehört, aber wie gesagt, Herr Gröning.
Ich habe mal einen Vorschlag zu machen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn beide Fraktionen, die ja gleich jetzt hier das Losverfahren anstreben, beide einfach auf diesen Posten verzichten. Weil es ist ja nicht notwendig, der fünfte. Wir könnten auch bei vier belassen. Warum müssen wir eigentlich den fünften unbedingt besetzen und immer wieder dadurch halt Quälereien in irgendeiner Art und Weise? Wenn Sie heute verlieren, dann gibt's wieder Stunk. Wenn wir verlieren, dann machen wir vielleicht Stunk. Das ist doch irgendwie eine Blödheit. Warum verzichten wir nicht einfach auf diesen Posten?
Herr Wilde, Frau Frau Dr. Scheiner.
Müsste zuvor die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates geändert werden. Das ist jetzt keine Entscheidung, die wir hier aus dem Ärmel schütteln können. Dazu müsste erstmal die Geschäftsordnung geändert werden. Und da haben wir festgeschrieben, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder. Und wurden dafür in der letzten Finanzprüfung offen kritisiert, dass diese Zahl nicht ausgefüllt worden ist, sondern seit längerem unbesetzt ist.
Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Scheiner. Alles klar. Frau Krischer.
Aber vielleicht, um da nochmal anzusetzen, wäre es ja ein Commitment zu sagen, wir ändern die Geschäftsordnung und dann wäre diese Möglichkeit gegeben. Na, der Aufsichtsrat. Entschuldigung, der Aufsichtsrat.
Herr Anders.
Also ich sage jetzt mal, wenn es nur die Geschäftsordnung wäre des Aufsichtsrates, wäre es unproblematisch. Aber wir haben einen Gesellschaftsvertrag, der ist wesentlich höher angesiedelt. Und der Gesellschaftsvertrag spricht von 6 Aufsichtsratsmitgliedern, 5 plus dem Bürgermeister. Von daher ist es so, einmal durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und der Gesellschaftsvertrag geht von 6 aus und alle 6 müssen auch besetzt sein. Ob man nicht jetzt für einen anderen entscheidet, andere Fraktionen oder wie auch immer, das muss die Politik ausmachen. Aus Verwaltungssicht haben wir ja alles getan, was wir tun konnten, um hier rechtssicher was vorzulegen.
Vielen Dank. Dann sind die Reden ausgetauscht. Herr Handrick, ich darf noch fragen. Also wir werden ja jetzt gleich losen. Und zwar wird dieses Los bestimmen, welche der beiden Fraktionen dann das Vorschlagsrecht hat. Herr Handrick, ne, immer sofort korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. Und zuvor allerdings die Frage, ne, wir werden danach ja trotzdem noch abstimmen, ob wir diesem Vorschlag dann so folgen wollen. Hier sieht es die Kommunalverfassung eine offene Abstimmung vor. Die kann umgewandelt werden in eine geheime, müsste dann aber einvernehmlich passieren. Also quasi alle Anwesenden müssten dem so zustimmen. Insofern, wie gesagt, gehe ich erst einmal davon aus, dass wir offen abstimmen werden. Okay, dann geht's ans Losen. Wie losen wir denn, Herr Handrick?
Ja, das ist die Frage. Wir haben es nicht genau geregelt, wer jetzt die Lose ziehen darf. Wir haben es uns immer gehalten, dass irgendeiner, also dass sich jemand hier im Raum befindlichen das übernommen hat. Ich sehe, Herr Schmidt ist wieder da. Sie haben es vergangenen Dienstag, Herr Schmidt, Entschuldigung, aber Sie sind da seriös genug. Das, wollen Sie es nochmal durchführen, das Losziehen? Oder wollen wir? Ja? Okay, danke.
Also Herr Schmidt zieht jetzt ein Los und in diesem wird dann die Fraktion stehen, die das Vorschlagsrecht heute hier wahrnimmt, richtig?
So ist es.
So ist es. Dann soll es so sein. Ja? Also wir haben jetzt zwei kleine Kuverte in dem großen Kuvert und in einem der Kuvere steht die eine vorschlagende Fraktion drin, in den anderen die andere. Und dieses Kuvert, was jetzt gezogen wird, ist die vorschlagsberechtigte Fraktion. Heute hier. Und Herr Schmidt ist schuld, richtig.
Er sagt schon im Hauptausschuss nicht schuld, er ist auch heute nicht schuld. Was soll
das? Nein. Ja, alles gut. Wir scherzen. Also Herr Handrik liest jetzt vor, wer das Vorschlagsrecht hat. Die Fraktion CDU, GFW, Grüne hat das Vorschlagsrecht. Und die Gegenprobe, Herr Schmidt, sehe ich nicht, wäre die andere Fraktion gewesen. Insofern haben wir also jetzt das Vorschlagsrecht bei der Fraktion CDU, GFW, Grüne. Es ist bereits ein Vorschlag erfolgt, namentlich Herrn Kevin Weidler schlägt die Fraktion vor. Das habe ich so verstanden, soll auch so sein. Genau, das heißt, wir gehen jetzt in diese offene Wahlabstimmung, sagt man richtig, Herr Henrik? So machen wir das. Wer also an dieser Stelle mit seiner Stimme bestätigen möchte, dass Herr Kevin Weidler jetzt helfen Sie mir wieder, vom Gesellschafter dann berufen wird. So ist die richtige Formulierung.
Von der Gesellschafterversammlung.
Von der Gesellschafterversammlung als sechstes Aufsichtsratsmitglied berufen wird. Den bitte ich jetzt um das entsprechende Handzeichen. Neun dafür. Gibt es Gegenstimmen? Neun dagegen, das heißt, Herr Handrik, wir müssen in eine zweite Abstimmung. Dann machen wir das. Ich notiere mal kurz 9:9:0. Ich darf also ein zweites Mal fragen, wer Herrn Kevin Weidler als sechstes Aufsichtsratsmitglied.
Ich glaube, Herr Scheiner müsste noch gefragt werden, ob er jemand anders vorschlagen möchte. Also rein vom Prozedere. Wäre ja jetzt die Chance gegeben.
Nein, wenn wir schon mal angefangen haben, bleiben
dann
wir
dabei. Dann machen wir weiter.
Ja. Dann bleiben wir dabei. Entschuldigung. Also, zweiter Aufruf. Wer Herrn Kevin Weidler zum sechsten Aufsichtsrat, jetzt ist es vorbei, zum sechsten Aufsichtsratsmitglied vorschlagen möchte, der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Benennung, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zwei, vier, sechs, sieben. Ich zähle acht dafür. Gibt es Gegenstimmen? Neun dagegen, Enthaltungen, bei einer Enthaltung, mehrheitlich abgelehnt. Und jetzt kommt Listenwahl, haben wir gut geübt. Herr Handrik, wie gehen wir weiter vor?
Wir werden jetzt in eine Wahl schreiten, von der Herr Dr. Seliger jetzt als Online-Teilnehmer ausgeschlossen wäre, da wir Ihnen keinen Stimmzettel hier übergeben können. Das heißt also, die Abstimmberechtigten reduzieren sich jetzt um eine Person, um zwei. Entschuldigung, wer ist noch nicht dabei? Ach so, richtig, genau. Herr Nährlich kann eben so nicht mit abstimmen in dieser Listenwahl. Das regelt die Kommunalverfassung in diesem Fall.
Frage dazu, warum ist das so? Es ist ja nicht geheim, ist das geheim oder nicht geheim? Oder?
Wir gehen jetzt tatsächlich also in eine Wahl in die Kabine und wählen.
Also das haben wir auch recherchiert. Geheime Wahl heißt, dass man geheim wählen kann, aber man darf auch seine Stimme offenlegen, wenn man das möchte. Und insofern ist tatsächlich die Frage, ob Herr Seliger nicht mitstimmen kann. Dann bitte ich zumindest darum, dass man das im Nachgang prüft und im Zweifel Herr Seligers Stimme optional nimmt.
Optional. Entschuldigung, jetzt muss ich wirklich mal.
Herr Scheiner.
Sie haben ja neulich auch mal bei einer Veranstaltung, in welchen Räumlichkeiten auch immer, das sagt die Kommunalverfassung eindeutig, dass er nicht, doch, das sagt sie eindeutig aus. Sie können es gerne prüfen, Sie können es auch im Protokoll geben und dass Sie es prüfen können, ob Herr Seliger im ICE hätte teilnehmen können. Ja, ich meine, wir können das ja wirklich, Herr Gerber, wir können es rauf und runter spielen, wie wir wollen. Ist ja kein Problem. Aber ich finde den Vorschlag des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung richtig so, wie Herr Andrich das vorgeschlagen hat, geheim jetzt abzustimmen.
Ich will das ja gar nicht monieren. Ich weiß es einfach nicht. Aber deshalb bitte ich darum, dass man im Nachgang klärt. Weil wir haben auch recherchiert und da habe ich zumindest erfahren, dass eine geheime Wahl heißt nicht, dass man geheim abstimmen muss, sondern wenn jemand bereit ist, seine Wahl offen zu legen, dann kann er das gerne tun. Und dann muss auch die Stimme aus jetzt meiner Sicht akzeptiert werden.
Darf ich doch nochmal...
Ganz selbstverständlich, Herr Scheiner, aber Herr Anders also hat auch noch was.
Nur mal was Grundsätzliches. Allein die Tatsache, dass wir nicht schon im Februar zu dem Ergebnis gekommen sind, dass wir heute, wie auch immer, es hätte ja auch anders sein können, los ist los, ist so, ganz einfach. Da ist hier vorgetragen worden, bis heute habe ich zum Beispiel vom Bürgermeister Herrn Wulpius und Herrn Anders auf mein Schreiben, was man dort angerichtet hat und wie man damit umgegangen ist, keine Antwort bekommen. Keine. Also wir haben hier monatelang rumgeschwebt im Verhalten, obwohl das von vornherein klar war. Und ob es unterschiedliche, nur mal zu der Frage mit dem Rechtsanwalt, das wissen wir doch alle zu gut, Herr Kaber. Es gibt solche Rechtsanwälte und solche. Und wenn das dann ist oder nicht. Entscheidend ist die Aussage, was sagt unsere Kommunalaufsicht? Was sagt das Kommunalrecht? Und dann kann man gerne ja dagegen irgendwie vorgehen oder weiß der Teufel was machen. Fakt ist, wir haben jetzt sieben Monate lang gebraucht dafür, um heute zu einem Ergebnis zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach nicht gerade förderlich. Und wenn wir jetzt nochmal anfangen zu hinterfragen und wir haben, dann kommen wir nicht zur Potte. Und Herr Anders hat das ja eindeutig auch vorgetragen. Ja, im Gesellschaftervertrag steht eindeutig drin, 6 Leute. Das Gremium muss wieder arbeitsfähig sein. Es war vorher übrigens auch. Und sehr vertrauensvoll, nur um das mal zu sagen, da verrate ich ja nichts.
Ich wollte die Wahl nicht verzögern,
sondern... Anders hat das Wort. Ja.
Gut, also mein Stand ist, dass ein Listenwahlverfahren definitiv geheim ist. Ich habe keinen anderen Stand. Der zweite Fakt ist, diese Beschlussvorlage in dieser Form, bis auf die Namen, stand ja schon im Juli fest. Beide Fraktionen kannten diese Vorlage. Und wir haben auch immer als Verwaltung offen kommuniziert, gibt es rechtliche Fragen, rechtliche Probleme, gibt es rechtzeitig Bescheid, weil wir geben hier heute schon, weiß ich nicht, zum dritten Mal wieder ein Bild gegenüber der Öffentlichkeit ab, wo wir über Rechtsfragen streiten. Und wie gesagt, diese Vorlage ist seit 3 Monaten bekannt und erwarte ich irgendwo auch, denn als Verwaltungsmitarbeiter, dass wenn auch die Fraktionen nicht mal rechtzeitig melden und sagen, bitte prüft das nochmal rechtlich und nicht jetzt einfach mal zu kommen, ja, wir haben das mal geprüft, wir haben eine andere Auffassung. Das hilft heute hier an der Stelle kein Menschen weiter. Und das Dritte ist, außerhalb des Protokolls, beim Listenwahlverfahren gibt es keine Nein- und keine Enthaltungsstimmen, da gibt es nur ein Ja. Und der Kandidat, der die Ja-Stimmen dann hat, ist egal wie viele, der kriegt den Zuschlag. Um das mal andersrum auszudrücken, ob der Dr. Seliger da mitstimmt oder nicht mit abstimmt, wird der wahrscheinlich gar keine Rolle spielen. Dann sagen alle Nein, was eher unwahrscheinlich ist. So, aber nochmal, Die Fraktionen sollten sich da mal untereinander verständigen und nicht immer in die Schulrichtung Verwaltung schieben. Auch Herr Bayern Scheiner, wir haben immer rechtzeitig geantwortet. Die Vorlagen lagen bei der Kommunalaufsicht, wo wir auch nicht informiert worden sind, von beiden Fraktionen nicht, dass dort Anfragen gestartet worden sind. So viel mal zum Thema Ehrlichkeit. Ich kann immer nur sagen, alles, was wir wussten, haben wir gleich immer kommuniziert und unseren Status dargestellt.
Vielen Dank. So, dann gehen wir jetzt ins Listenwahlverfahren. Brauchen wir eine Wahlleitung? Mein lieber Schwan. Brauchen wir nicht. Machen wir nicht. Herr André sagt, brauchen wir nicht. Ich glaube, Herr Karwinkel hatte Lust. Genau. Alles klar. Also, dann übernehme ich den namentlichen Aufruf. Genau, es gibt, wie Anna es gerade ausgeführt hat, die Möglichkeit, das Kreuz für den Wahlvorschlag dann abzugeben oder es zu lassen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, Nein zu kreuzen. Genau. Und insofern brauchen wir es alphabetisch oder darf ich einfach Reihe rum? Herr Andrik. Frau Krebs, wir machen einfach mal Reihe rum, dann muss ich jetzt nicht versuchen, im Kopf alle alphabetisch durchzusortieren. Herr Sommerfeld, ja.
Ganz kurz nochmal, also es gibt jetzt quasi die Möglichkeit, ein Jahr Stimme zu machen. Was steht jetzt auf dem Zettel genau drauf?
Das ist also steht drauf, dass also der Name Kevin Weidler steht drauf und davor ist ein Feld, wo Sie mit einem Kreuz dokumentieren können, dass Sie Herrn Weidler in dieser Position sehen möchten.
Und dann das finale Resultat ist, bei einer einfachen Mehrheit ist sozusagen die... Ein Jahr schon reich. Ah ja, okay.
So habe ich es verstanden. Ja.
Möchte ich hier noch mal ganz kurz anmerken, ich war es gerade bei einer nicht offenen Wahl, noch im Vorfeld, da hätten wir die Wahlkommission gebraucht, aber nichtsdestotrotz benötigen wir eine Wahlkommission jetzt ebenso. Finden sich aus den Reihen zwei... Herr Karwinkel?
Herr Karwinkel möchte.
Und Herr DeVos machen wieder unsere...
Herr DeVos?
Unsere Wahlkommission. Ja...
So, dann darf ich zunächst darüber abstimmen lassen, ob Herr DeVos und Herr Karwinkel unsere Wahlkommission heute sein dürfen. Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt ums entsprechende Handzeichen. Genau, das kann Herr Seliger noch gut finden. Sehr gut. Das war einstimmig. Dann bitte. Da müsst ihr jetzt alphabetisch sortieren. Herr Sommerfeld? Herr Andrik? Wenn er sein Zettel nicht entgegennehmen möchte und ihn in die Urne werfen möchte, dann ist es eine ungültige Stimme? Eine nicht abgegebene Stimme? Eine nicht abgegebene. Also man darf auch seine Stimme nicht abgeben. Dann brauchen wir ja leere Zettel zum Schluss, genau. Ist schon. Zu Beginn der nächsten Woche. Ja. Oder Folge.
Kurz, damit wir schon mal gerne das erklären können. Gibt es jetzt eigentlich schon eine Folgeveranstaltung mehr für hier? Kein Stift? Haben wir Stift? Ja, hier. Oder wie sieht das dann terminlich aus? Weil heute werden wir ja garantiert nicht mehr fertig. Oder auch beschlussfähig bis zwei. Achso, in der Wohnung, bitte.
Der Einzige,
der heute noch fertig wird, ist der Dr. Wiener, weil der Zug war auf jeden Fall. Herr Paul, dann. Das ist der Zug nach nirgendwo, habe ich doch gesagt. Ja.
Es ist ein Zug nach nirgendwo.
Dann bitte mal hier mit rein. Also mit den drei, die nicht abgegeben wurden, die außen vor bleiben, haben wir 6 abgegebene ungültige Stimmen und 7 abgegebene gültige Stimmen. Da kommen wir auf 7 Ja-Stimmen, 7 ungültige plus die 3, die da hinten liegen, die Bögen. Das sind genau 16 Stimmen, die minus, minus dann. 6 Nein. Also,
nicht,
und,
also 6 abgebene, aber nicht angekreuzt.
Ungültig.
Also ungültig bestimmt, okay. Und 3 nicht abgegebene Stimmen.
Ja. Nee. Na durch.
Also 7 Ja-Stimmen, 6 abgegebenen Stimmen, wo nichts angekreuzt wurde, also ungültig oder wie man die auch immer bezeichnen möchte, und 3 Personen haben keine Stimme abgegeben.
Okay. Also 3 haben nicht gestimmt, 6 haben nicht mit Ja gestimmt, 7 haben mit Ja gestimmt. Und wie wir ja vorher schon klären konnten, ist damit Herr Weidler mit 7 Ja-Stimmen der Gesellschafterversammlung als zu benennendes Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Dann darf ich... Also 2 Sachen. Wir würden jetzt tatsächlich versuchen wollen, Ihr Einverständnis einzuholen für eine Fortsetzungssitzung in genau 14 Tagen am 14.09. Das, Entschuldigung, 14.10. Genau, der September ist dann leider auch durch. Genau, es hätte den Vorteil, dass wenn wir uns heute hier dazu verständigen, wir nicht neu laden müssten und die restliche ja durchaus noch umfängliche Tagesordnung dort abarbeiten könnten. Und wie gesagt, es wäre total gut, wir würden uns schnell einigen, weil wir gerne noch, und das wäre dann ein Folgeantrag zur Änderung der Tagesordnung, Frau Scheiner hat gerade entsprechend so angefragt, ob wir dann das Privatgymnasium Villa Elisabeth Abwägungssatzungsbeschluss dann noch aufrufen können, um das heute noch auf den Weg zu bringen, weil die Kolleginnen sind ja extra anwesend heute. Also zunächst meine Frage, spricht Ihrerseits etwas dagegen, am 14.10. diese Sitzung fortzusetzen? Also Einzelne wären ja eh verabredet gewesen, klar, nicht so spät. Und ich hoffe, dass die Runde der Fraktionsvorsitzenden dann entsprechend früh beendet sein kann, Herr Anders?
Ja, machen wir so eine Stunde, müssen wir hinkriegen.
Träumchen? Genau, wir legen jetzt fest, dass wir uns in 14 Tagen um 18.30 Uhr hier wieder versammeln und fortsetzen. Das heißt, es gibt keine neue Ladung, sondern die Ladung von heute ist entsprechend dann weiter gültig und abzuarbeiten. Ich, wie gesagt, genau, die Abwesenden werden darüber informiert. Ich habe jetzt hier zumindest keinen lauten Widerspruch wahrgenommen. Und die eine oder andere kleine Kerze werden wir dann aufstellen an dem Tag. Vielen Dank dafür zunächst und wir sind dann 4 Minuten vor 22 Uhr und ich möchte Sie bitten, und darüber würde ich abstimmen lassen, die Tagesordnung entsprechend zu ändern, sodass wir den Tagesordnungspunkt 7.14 heute noch behandeln, damit die Kolleginnen, wie gesagt, von der Villa Elisabeth nicht in 14 Tagen nochmal unbedingt herkommen müssen. Wer dieser Änderung der Tagesordnung so zustimmen kann, den bitte ich jetzt ums entsprechende Handzeichen. Das ist einstimmig, vielen Dank. Mit jetzt 17 Stimmen, Herr Andrik, falls das wichtig sein sollte. Damit darf ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 7.14. Da geht es um die 14. Änderung des Bebauungsplans Schwermaschinenbaugelände Privatgymnasium Villa Elisabeth Abwägungs- und Satzungsbeschluss. Die Vorlagennummer ist die S189 aus 2025. Und ich nehme an, Herr Kolb hat einige Worte anzurichten.
Ja, ich versuche es auf einige zu beschränken. Das Thema ist ja allseits bekannt, weil wir haben ja hier quasi den Abschluss eines Verfahrens, was sich schon über eine gewisse Zeit hinwegzieht. Es geht um den Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans, Schwermaschinenbaugelände, worin auch das Gelände des Privatgymnasiums Villa Elisabeth eingeschlossen ist. Dort bestehen Erweiterungsabsichten, die mit dem geltenden Bebauungsplan nicht vereinbar sind. Um das zu ermöglichen, muss dieser eben geändert werden. Das Verfahren ist durchgeführt worden. Es ist die Offenlage, Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt. Es sind Abwägungszusammenführungen hier zusammengefasst. Insofern geht es jetzt um den Abschluss dieses Verfahrens, eben den Abwägungs- und Satzungsbeschluss. In den vorausgegangenen Fachausschüssen beziehungsweise Ausschuss für Bau und Planung und im Hauptausschuss wurde die Beschlussvorlage mit großer Mehrheit befürwortet, zur Empfehlung gebracht für die SVV. Nun, in der SVV müssen wir die Dreiteilung der Beschlussherangehensweise eben auch durchführen. Die Möglichkeit besteht zur Abstimmung im Block. Das müsste befürwortet werden. Dann kann im Block über das Abwägungsprotokoll, was ja keine Änderungen der Planungen beabsichtigt, in dem Vorschlag auch abgestimmt werden, um dann im dritten Punkt die Satzung an sich, also den Änderungsbeschluss durchzuführen.
Vielen Dank, Herr Kolb. Ich würde zunächst fragen, ob es Redebedarf gibt. Zeit schön. Das ist nicht der Fall. Herr Kolb hat es ausgeführt. Wir sind jetzt aufgefordert, dreimal unsere Stimmen entsprechend abzugeben. Zunächst darf ich fragen, wer von den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern der SVV den Abwägungsbeschluss quasi mit all den dort angeführten Abwägungen im Block durchführen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Das ist, ja, da ist eine Hand, einstimmig, vielen Dank. Insofern darf ich dann die gesamte Abwägung festgelegt in dem entsprechenden Protokoll zur Abstimmung bringen. Wer diesem seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Das ist wieder einstimmig. Vielen Dank. Und final dann die Frage nach der zu ändernden Satzung. Wer die Satzung entsprechend resultierend geändert haben möchte, den bitte ich jetzt um das entsprechende Zeichen. Und auch hier dürfen wir Einstimmigkeit feststellen. Vielen Dank. 21:59 Uhr. Hey, was wir heute ganz besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und wir sind beim Tagesordnungspunkt 7.10. Abberufung eines sachkundigen Einwohners, na so viel Zeit muss sein, aus dem Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung. Das ist eine Fraktionsvorlage der 194 aus 2025. Das ist eure, oder? Das ist meine, deswegen bin ich irritiert, warum das eine F-Vorlage ist. Patrick Grabasch. Nach meiner Wahrnehmung müsste es eigentlich eine S-Vorlage sein. Der Kollege hat sich wohnorttechnisch aus Wildau hin fortbewegt und bittet insofern um Abberufung. Vielleicht könnte mal die Verwaltung perspektivisch bitte klären. Also ich gehe immer noch davon aus, dass wir hier über S-Vorlagen reden müssten. Ich habe keine F-Vorlage eingestellt oder beantragt. Wer also der Abberufung von Herrn Grabasch aus dem Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Damit ist es 22 Uhr. Ich darf die heutige Sitzung, ich darf den ersten Teil der heutigen Sitzung hiermit beenden. Und freue mich, Sie alle in 14 Tagen hier wiedersehen zu dürfen.